Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Der Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über Themen sprechen, die von uns kommen oder von euch.
Yes, heute haben wir viele Themen und ich freue mich richtig doll drauf. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch.
So. Dieses alleine Abgammeln zu Hause ist irgendwie so ein bisschen kacke und das fühlt sich immer an, als hätten wir so ein richtig krasses Date.
Ja, voll. Sozialer Kontakt ist rar und dann genießt man das, umso mehr rumzusitzen. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, seit ich aufgehört habe zu rauchen, telefoniere ich weniger. Das ist mir letztens aufgefallen. Nicht, weil ich weniger telefonieren will, sondern, naja, das war der typische Gedankengang. Ich bin süchtig, ich will rauchen. Was mache ich während der Zigarette? Und dann waren immer zwei Gedanken. Entweder ich hänge auf Instagram währenddessen rum oder ich rufe jemanden an.
Ja.
Und das fällt einfach weg. Und da habe ich letztens gedacht, krass, ich telefoniere nur noch so wenig. Aber ich mache das ja so gerne. Also ist das hier jetzt irgendwie mein Telefonieren?
Ist das so. Und wir haben ja beide irgendwie zeitgleich aufgehört zu rauchen. Da fing das gerade auch so an mit dem Podcast. Und dann hatte ich halt auch kurz die Überlegung, telefonieren wir jetzt nur noch weniger, weil wir uns leerquatschen wegen des Podcasts? Oder liegt jetzt tatsächlich am Rauchen?
Also ich sag mal so, ich glaube, dass es alles ist. Also ich glaube, es liegt erstmal daran, dass man weniger raucht, dass man nicht mehr rumsitzt, weil das ist ja auch so, ne, du rauchst, das heißt, während des Rauchens willst du telefonieren, aber das Rauchen an sich macht ja auch müder. Am Anfang des Tages ganz bewusst müder, finde ich, am Ende des Tages merkst du es nicht mehr so und dann bleibst halt auch hängen beim Gespräch, ne? Oder weißt du, bleibst jetzt länger sitzen. Und natürlich sind wir auch immer so in Kontakt. Also wir wissen zumindest, was beim anderen abgeht.
Ja, doch, das stimmt. Und wenn es mit einer Sprachnachricht ist, ne?
Ja, aber man muss jetzt auch mal noch dazu sagen, dass als wir den Podcast gestartet haben, du ja bis vor kurzem deine Masterarbeit geschrieben hast.
Stimmt.
Und man dann sowieso nicht so viel telefoniert, weil man abends ins Bett fällt und versucht, sich nicht umzubringen vielleicht.
Safe, auf jeden Fall, so war das. Ach ja.
Ey, Sam.
Gut, ja.
Wir haben heute the same sponsor in a row.
Ja, genau. Und das ist die liebe Coro Drogerie. Again. Und ich habe was Neues bestellt, Joko. Ich habe bestellt voll basic Studentenfutter. Ja. Ich habe dir davon schon erzählt. Ich habe wirklich, wenn man seinen Freundinnen etwas empfiehlt, ja, dann kann das eine richtig gute Werbung sein. Ich habe.
Sie hat mir einfach Rosinen empfohlen.
Ja, pass auf, ich habe Rosinen. Also in diesem Studentenfutter sind Rosinen drin. Die sind so groß wie eine Mandel, wie eine fette Mandel. Die sind richtig exorbitant riesig. Und die sind so juicy und geil. Und diese Kombination, wenn du da so eine Walnuss hast.
Ich hab Gänsehaut.
Und eine Rosine. Und dann stopfst du das so im Mund. Und dann dieser Genuss. Das ist einfach richtig lecker. Ich kann es so hardcore empfehlen. Das ist das geilste Studentenfutter ever.
Ich finde es verstörend, dass du es juicy nennst. Juicy ist für mich ein Sexbegriff.
Ja, aber nein, das ist so eine richtig geile, saftige Rosine.
Das macht es nicht besser. Aber ja, ich übertreibe. Ich kann Rosinen essen. Es ist nicht so, dass ich kann. Also es gibt ja wirklich gefühlt emotionale Rosinenallergiker, die keine, ne? Kennst du so Leute, die
wie
sagen
wie beim
so,
Koriander. Voll.
Genau. So ist das bei mir nicht. Also wenn ich Studentenfutter habe, ich esse auch die Rosinen ein bisschen mit. Warte mal hier. Ich muss mal gerade kurz. Entschuldigung.
Hallo, wer ist denn da? Wer möchte einen Sonderauftritt haben bei uns im Podcast?
Ich glaube, dass ich... Ja, mein iPhone klingelt und das verstört mich gerade irgendwie. Ich wette, dass es meine Mutter, die meinen Freund auf ihrem Handy anruft und mein Dings hier vibriert. Ja, so, Entschuldigung, weiter im Text. nein, ich esse Rosinen auf jeden Fall auch. Und wie groß ist die Packung bei Coro?
Boah, 1 Kilo.
Du hast einen kleinen Gönjamin-Tag gehabt.
Das ist alles, was ich noch habe.
Ja, geil. Ist das Verhältnis gut zwischen Rosinen und Nüssen?
In den Rezensionen standen ein bisschen zu viele Rosinen, aber genau das finde ich richtig geil.
Okay.
Das fand ich richtig geil. Man kann, ich kann es absolut empfehlen. Und falls ihr es auch mal bestellen wollt, ihr könnt mit einem Code Jack und Sam.
Ja, alles groß geschrieben und ausgeschrieben.
Zusammen 5% erhalten auf eure Bestellung. Testet das mal aus.
Genau, bei corodrogerie.de. Und da kriegt ihr alles. Also ihr müsst euch einfach mal umschauen. Da kriegt ihr nicht nur Studentenfutter, sondern übrigens auch alle anderen Nüsse. Das habe ich nämlich überlegt, dass ich mir da mal eine richtig große Packung Erdnüsse oder Cashewnüsse oder
das
so bestelle.
Das habe ich nämlich gemacht.
Hast du gemacht?
Ich habe zu dem Studentenfutter, weil das finde ich halt so geil, deswegen empfehle ich das, habe ich noch Paranüsse mir bestellt zu.
Oh, die sollen so ultra gut, sind das nicht die, die auch so krass gut fürs Herz-Kreislauf-System sein sollen? Du hast keine Ahnung.
Para oder Pekan, ja.
Ach ja, stimmt, die gibt's ja auch noch.
Ich mache das immer so nach Gefühl.
Ja. Ja, ist ja auch also, richtig.
Aber die habe ich mir halt auch einzeln nochmal gut. Und wenn ich dann denke, so, boah, geil, ich will jetzt einfach nur ein paar mehr Nüsschen haben, dann packe ich mir die noch mit ins Müsli oder so.
Voll gut. Bald bist du voll das Brain.
Ja, oder ein kleiner Verstopfungsmensch.
Krieg mal von Nüssen Verstopfung.
Ich glaube, da ist irgendeine Nuss drin, die ich nicht so wahnsinnig gut vertrage. Aber wahrscheinlich ist es einfach die fucking Menge. Ich esse nicht und deswegen esse ich auch keinen Zucker mehr. Das haben auch ganz viele gefragt, warum ich das nicht mehr mache. Ich esse nicht, weil ich maßlos bin. Ich bin kein Mensch, der ein Twix isst. Ich bin ein Mensch, der isst 6 Twix und genau aus dem Grund
Me too.
Musste ich das reduzieren und habe nur eine Challenge an mich selbst gestellt. Und das Ganze muss ich eigentlich auf meine ganze Ernährung umstellen, dass ich nicht 2 fette Portionen Nudeln esse, sondern 80%, weißt du? 80%, bis ich kurz vorm Platzen bin.
Ja, aber ganz ehrlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich lebe nicht ganz ohne Zucker, aber auf jeden Fall, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Also manchmal bin ich bei meiner Mutter, ich habe letztens auch bei meiner Mutter irgendwie so einen Knoppersriegel gegessen, aber ich kaufe keine Süßigkeiten mehr. Geil. Ja, vor allen Dingen Kokos.
Die habe ich noch nie probiert, die habe ich gesehen im Regal.
Ey, und ich war bei ihr und sie hat reingebissen, hat gesagt, bäh, das ist Kokos, meine Mutter hasst Kokos. Und ich war so, hier in diesem Haushalt liegt eine Packung Knoppersriegel mit Kokos, ich liebe Kokos, die niemals jemand essen wird, die wird schlecht werden, die wird im Müll landen. Fuck, ich muss diese Verantwortung übernehmen, weil Nachhaltigkeit,
verstehst du? Na klar.
Naja, auf jeden Fall habe ich die gegessen, also zumindest 2 davon, das war mega geil, aber ich kauf's halt nicht mehr für zu Hause und ich muss ganz ehrlich sagen, Sam, das möchte ich jetzt nochmal sagen, das hat mein Leben unfassbar doll bereichert. Ich kann das jedem nur ans Herz legen, der vielleicht wie ich auch mit dem Essen struggelt. Also ich habe ein unfassbar hohes Suchtpotenzial, auch wenn es mir mal vielleicht mal nicht so gut geht, zu substituieren durch damals ganz, ganz viel Rauchen und auch Essen, Scheiße mich reinfressen, dieses Emotional Eating nennt man das ja. Mhm. Und das ist so doll zurückgegangen dadurch.
Durch den Zucker.
Weil der Appetit, natürlich habe ich noch Appetit, aber es ist ein anderer Appetit. Es ist so, es fühlt sich natürlich an, mein Bauch ist leer, ich habe jetzt Hunger, ich habe Bock, was zu essen. Aber dieses Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn der ganze Körper einfach nur eine Sache will. Das, was ich früher voll geliebt habe, wo ich dachte, was soll denn noch übrig bleiben, wenn ich das ist einfach weg. Und das ist unfassbar angenehm. Und das war der Zucker.
Ja, und es ist super hart aufzuhören. Also ich hatte die am ersten Tage Hardcore-Kopfschmerzen, richtig miserabel schlechte Laune, wirklich unfassbar unterirdische schlechte Laune. Und dann hat sich das gefestigt und ich habe keinen Heißhungerattack mehr. Ich finde, eine halbe Banane ist die geilste Süßigkeit der Welt. Eine Dattel mit Pistazienmus, diese ganzen Erdnuss, Mandelmusse und sowas, die sind so bereichernd fürs Leben. Und ich mache ja auch gar nicht mehr 100% ohne Zucker. Und wenn ihr darauf achtet, überall ist Zucker drin. In Senf, Leute, ist
in Zucker. In Mais. Mais wird teilweise in der Dose extra gezuckert.
In Brot, überall ist Zucker drin. Und da habe ich das ein halbes Jahr komplett durchgezogen. Das war das anstrengendste ever. Du weißt gar nicht, was du einkaufen kannst, außer rohes Gemüse gefühlt. Und dann habe ich das halt ja wieder gelockert und esse jetzt ganz normal, also sehr, sehr, sehr reduziert. Gar keine Süßigkeiten, kein Kuchen, kein gar nichts, nothing. Aber das Leben ist einfach chilliger. Und das kann ich mit meinem Nusskonsum, muss ich das auch noch üben.
Ey, ganz ehrlich, das ist, ich finde es so krass, weil ganz, ganz viele Leute, das habe ich öfter gelesen, das habe ich auch bei Bas Kast in diesem Ernährungspodcast gelesen, dass viele Leute sagen, achtet darauf, wo überall Zucker drin ist, wenn ihr Zucker esst, dass ihr es bewusst esst. Also eine Freundin von mir zum Beispiel auch, dass die sagt, die kauft keine Lebensmittel im Zucker, aber gönnt sich dann mal ein Stück Kuchen. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich denke mir, ich backe mir lieber einmal im Monat einen zuckerfreien Kuchen oder ich mache mir irgendwie Bananeneis oder Bananenmilchshake, anstatt dass ich jede fucking Rückseite von jedem fucking Produkt lesen muss und dann halt zwischendurch mal, wenn es nur diese eine Sorte Mais gibt, die mitnehme. Also
genau, das ist super anstrengend fürs Leben. Also fürs alltägliche Leben ist es mega krass anstrengend. Deswegen, keine Ahnung.
Ja, aber ich würde gerne noch, du hast gerade diesen Bananenmix, das wollte ich kurz noch empfehlen. Ich habe Sam damals so ein Bananeneis empfohlen, was ich mega geil finde, aber Sam hat irgendwann gesagt, dass sie die gefrorenen Bananen, die ich bei ihr eingefroren habe, mit Milch, also mit einer Pflanzenmilch, glaube ich, zu einem Bananenmilchshake gemixt hat, ne?
Genau, das ist das Geilste, was ihr machen könnt. Nimmt die vergammelste Banane. Die Banane, die ich letztens eingefroren habe, die war schwarz. Die war von innen ein Gel. Ich sag's euch, aber die war noch halt gelb. So, sie war nicht schlecht verdorben. Die habe ich eingefroren und dann einfach mit Hafermilch, dann mit einem Pürierstab. Leute,
ja,
ihr braucht keinen Kuchen oder sonst irgendwas. Probiert's mal aus, nur 14 Tage auf Zucker zu verzichten.
Ja.
Und gucken, wie es euch geht. Und ihr seid so krass stolz auf euch. Und ich wette, ihr habt diese Heißhungerattacke.
Ja. Und bitte auch nicht denken, dass man danach nicht, also dass man nichts Süßes mehr isst, sondern der Körper entwöhnt sich und all das, was ihr dann esst, Bananeneis, Bananenshake, keine Ahnung, irgendwas mit Kakao, Datteln und Nüssen, alles, was man dann essen kann, ist dann einfach genauso süß wie ein fucking Twix. Ist einfach so, ne?
Genau das ist es. Also wir wollen hier gar nicht so krass belehrend sein oder so. Wir sind wirklich diejenigen gewesen, die früher irgendwie 2 Liter Cola in sich reingeprügelt haben.
Abartig Chips. Viel gegessen haben.
Und keine Ahnung, so krass viel Zeug und man ist so abhängig davon gewesen. Bei mir ist es am aller heftigsten, wirklich, das ist nicht normal, wenn ich einen Powernap gemacht habe und danach nicht immediately was Schokoladiges.
Das war bei mir auch so.
Ich habe die Leute, ich hätte die killen können. Und
das
heute
ist, weil der Insulinspiegel beim Schlafen tagsüber so abfällt, ne? Das war das Heftigste. Aufwachen und erstmal eine Schokolade und einen Kaffee reinziehen.
Genau. Und jetzt nehme ich ein paar Nüsse. Ey, also das hört sich an, als wäre ich eine Streberin, ja?
Du bist eine Streberin.
Nee, was da? Ich habe eben gerade ein Weißbrot gegessen mit schön.
Mit schön Hummus.
Nee, ganz sicher nicht.
Das war
egal.
Spaß. Das war nur Spaß.
Naja, auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben das ja auch so mehr oder weniger ein paar Mal angefangen zusammen und ich habe dann irgendwann, ich liebe so Challenges an mich selber, egal was, ich liebe das.
Ja.
Und um mir selber was beweisen zu können.
Ich fange nächste Woche auch wieder was Gestörtes an. Ich habe gestern Videos gesehen von Menschen, die Challenges gemacht haben und ich bin durchgedreht. Ich habe gedacht, okay, jetzt es ist April, ich fange mit Selbstexperimenten an.
Kannst du das erzählen?
Ich meine, ich habe ein Video gestern gesehen von, also guck mal, man kann...
Musst du nicht, ne?
Doch, das ist gar kein Problem. Es ist was richtig Banales. Es geht einfach nur darum, eine sehr, sehr große Menge Wasser zu trinken.
Wie viel?
Ich glaube, das Mädchen, das war eine Amerikanerin und die hat einen Galoon am Tag getrunken und ich glaube, das sind 3,7 Liter, also knapp 4 Liter am Tag.
Und okay, also,
ja?
4 Liter, nicht das Doppelte.
Nein, sie hatte so eine halbe Galoon, heißt das, glaube ich, ne? Hatte sie. Und das hat sie zweimal aufgefüllt. Also war das quasi dann. Und ich glaube, eine ist irgendwie 1,8 Liter oder so. Also es sind fast irgendwie zwischen 3,5 und 4 Liter irgendwie um den Dreh. Und ja, erst wäre ich total skeptisch gewesen, weil so wie man ja auch sagt, man soll mehr Wasser trinken, gibt es ja auch eine Grenze, die zu viel ist oder nicht mehr gesund ist, ne? Mhm. Genau, aber ich habe das irgendwann mal ausgerechnet. Man kann das im Internet, gibt es auch eine Formel dafür, wie man ausrechnen kann, je nachdem, wie groß man ist und wie schwer man ist, wie viel Wasser der Körper braucht.
Schon wieder so Nerdkram, Jacqueline.
Ja, es tut mir leid!
Ja,
und das habe ich gemacht und das war auf jeden Fall eine Zahl über 3 Liter. Ich bin ja auch nun wirklich recht groß, ne, muss man dazu sagen. Und ich bin jetzt auch nicht ein Zahnstocher. Dementsprechend kam da jetzt nicht irgendwie 1,8 Liter am Tag raus. Und da habe ich gedacht, dieses Mädchen hat das gemacht und es war halt auch nur ein Selbsttest, weil davon die Augenringe weggehen sollen und du sollst fitter werden und abnehmen und halt sehr viele körperliche Vorteile haben. Und die Leute versuchen ja auch immer mehr Wasser zu trinken und auch ich habe Zeiten, wo ich viel mehr Wasser trinke, aber die verfliegen auch irgendwie wieder und da trinke ich natürlich nicht so viel. Und ich habe gedacht, ich filme das einfach mal, ich trinke einfach mal eine Woche oder 14 Tage jeden Tag 4 Liter Wasser und gucke, was passiert. Also ich sitze ja jetzt schon alle 20 Minuten auf dem Klo.
Voll.
Bin mal gespannt, was dann ist.
Und dann musst du dein Gesicht dabei fotografieren, ob sich was verändert. Machst du das?
Ja, das könnte ich machen. Die hat sich auch die hat auch echt Gewicht verloren zum Schluss, obwohl sie nicht anders gegessen hat. Also nicht, dass ich jetzt promoten möchte wegen Abnehmen und so. Ich fand es einfach nur sehr, sehr spannend, so diese zu schauen, was das im Körper bei Menschen verändert. Und ich wollte gern experimentieren, was passiert, wenn ich das mache.
Voll gut, finde ich ganz spannend. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, und dann habe ich ein Video gesehen, wie ein Mädchen 365 Tage versucht hat, sich Tanzen beizubringen. Und dann war ich kurz richtig doll motiviert, weil sie echt richtig gut geworden ist.
Ja?
Ja, die ist echt richtig gut geworden. Die hat einfach jeden Tag Tanztutorials zu Hause gemacht, so eine Stunde oder so. Und ja, 365 Tage sind 365 Stunden. Da lernst du einiges, ne?
Boah, ich schaff's nicht mal 30 Tage Yoga-Challenge zu machen.
Ja, ich ja auch nicht. Deswegen habe ich es auch direkt wieder verworfen. Ich bin einfach nicht gemacht für langfristige Sachen.
Weißt du, was ich merke, womit ich Challenges immer an mich selbst gewinne? Verzicht. Ich kann super verzichten. Aber ich kann nicht mir was Neues beibringen. Oder eine Challenge im Sinne von, ich lerne jetzt in einem Jahr eine neue Sprache. Ciao. Aber wenn du sagst,
ich kann
du
beides nicht gut, muss ich sagen. Also das muss echt schon, ich glaube, ich brauche bestimmte, wie nennt sich das, bestimmte Motivationsfaktoren und also ich muss in einer ganz bestimmten Lebensphase in dem Zeitpunkt sein, damit ich entweder etwas Neues integriere oder etwas weglasse. Aber ich würde wahrhaftig sagen, bei mir ist es eher umgedreht. Also es fällt mir schwerer, auf etwas zu verzichten, als etwas Neues dazu zu holen.
Es kommt jetzt auch echt drauf an, was, ne?
Ja, das stimmt.
Das war auf jeden Fall
Warte. Ich weiß, wir haben Abfaktoren, das passt eigentlich nicht, aber wir haben gerade so viel über Ernährung geredet, dass ich einen imaginären Zettel ziehen würde, der schon ganz, ganz oft gewünscht wurde und der hat irgendwie nie reingepasst.
Und das ist es aber jetzt kein Abfaktor oder müssen
nein,
wir jetzt
nein, das ist kein Abfaktor. Es ist nur was ganz Kurzes. Und zwar hat, ich weiß nicht, ob es ein oder mehrere Personen waren, immer gesagt, so ein asoziales Studentengericht. Also gibt es irgendwas Ekliges oder Asoziales, was man immer isst oder gegessen hat? Und ich musste verlachen, als ich das gelesen habe, weil sehr viele Leute immer so angeekelt reagiert haben, wenn ich von meinem Studentenessen erzählt habe. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du so eklige irgendwas, sowas Perverses, was du dir gemacht hast früher.
Ja, da gibt's sogar Beweismaterial für. Als wir in unserer Küche 3 Mortadella-Scheiben angebraten haben, weil wir nichts hatten.
Ja, das ist voll das edle Essen.
Ich weiß gar nicht, womit wir das gegessen haben, aber wir haben auf jeden Fall haben wir das so als wie ein Patty gebraten.
Ich kann dir die Background-Story dazu erzählen.
Ja, ich erinnere mich
nicht
mehr.
Es ist nämlich so, dass meine Oma das immer gemacht hat. Meine Oma hat das immer gemacht und die hat es immer für meinen Vater gemacht. Und meine Mutter fand, dass es einfach eine total perverse und überflüssige Sache ist. Und immer, wenn meine Mutter aber nicht da war, weil sie in Kur war oder bei einer Freundin war, dann habe ich gebratene Mortadella-Scheiben mit Kartoffelbrei gekriegt zu Hause und habe es übelst abgefeiert, als ob ich einen Weihnachtsbraten kriege.
Ach, vielleicht haben wir das mit Kartoffelpü gegessen, das kann sein.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich glaube, mich dran zu erinnern, dass du es gefeiert hast, aber auch hart abgelacht hast, als wir es gemacht haben, weil du dachtest, dann sind wir wirklich am Tiefpunkt angekommen.
Ja, ansonsten immer, früher, was habe ich gegessen? Also jetzt ist das allerbilligste und das allergeilste Spaghetti Aglio Olio, finde ich.
Ja, ich erinnere mich an ein Essen ganz doll mit dir. Da haben wir Spaghetti Bolognese gekocht und Salat dazu. Und du hast irgendwie damals gesagt, das ist eins deiner Lieblingsessen oder so. Und du saßt vor mir und ich schwöre bei Gott, das ist, glaube ich, das glücklichste Gesicht, was ich jemals in meinem Leben von dir gesehen habe. Ich habe diesen Moment so krass eingeschmeichert, wie du da vor deiner Spaghetti Bolognese sitzt. Ich weiß nicht, was es für eine Zeit war oder ob wir einfach seit 10 Tagen nur Chips gegessen hatten und das hoch deswegen so
war. Ich war voll edel mit Salat. Was ist los?
Ja, da haben wir uns richtig ins Zeug gelegt.
Ah, okay. Nee, was ist denn, also ich habe jetzt, mir fällt kein ekelhafte Scheiße an. Also das meiste war nudelbasiert und Dosenravioli. Safe.
Oh ja, Dosenravioli. Also ich finde immer, was typisch genannt wird, ist ja immer dieses Spaghetti mit Ketchup-Ding, ne? Was ja relativ, also ich finde, das ist ekelhaft. So ein typisches Studentengericht. Und ich habe das nie so richtig nachvollziehen können, dieses Spaghetti mit Ketchup-Ding, weil mir das immer zu süßlich war. Da hat mir irgendwie was gefehlt. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann alleine gewohnt und hatte wahrhaftig einfach nicht viel da. Und dann habe ich dem a second try gegeben und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss noch Dinge ergänzen dafür, dass es geil wird. Und dann habe ich...
Also, Ist das jetzt lange her schon?
Nee, ja, also das habe ich im, also 10 Jahre. Also das habe ich immer, okay. Das habe ich in Köln immer ganz viel gegessen zu der Zeit. Da hatte ich halt richtig wenig Kohle und brauchte das ganze Geld für Sprit und Zigaretten. Und dann habe ich immer gegessen Spaghetti mit Ketchup und Mayonnaise und einem Spiegelei obendrauf und dann eine Scheibe Käse darüber und das in die Mikrowelle gestellt.
Oh, ich krieg so ein Brennbein zu, wenn ich schwöre. Kurze Frage.
Vegan-Stufe 1.
Ketchup und Mayo durchgemixt zur Cocktailsoße?
Ja, ja, genau. Also ich habe das. Also meistens habe ich es aber so gemacht, dass ich den Ketchup durch die Nudeln gemischt habe, dann das dann Käse drauf und dann habe ich es in die Mikrowelle gemacht und habe ich es rausgeholt und dann habe ich das Ei drauf gemacht, das Spiegelei und dann erst die Mayonnaise, weil ich war mir nicht sicher, ob Mayonnaise so geil ist aus der Mikrowelle.
Nee, auf gar keinen Fall, das kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen.
Ich schwöre bei Gott, das
aber
war für
da
mich
kann ich so ein bisschen
Luxus.
Edel, mit dem Ei obendrauf, so, keine Ahnung, Bodenhaltung-Ei, lecker!
Ja, ich denke, das war zu dem Zeitpunkt noch genau auf dem Niveau.
Ja, wir waren früher halt noch nicht so bewusst, was das angeht, ne? Überhaupt nicht.
Niemand war zu diesem Zeitpunkt so bewusst, außer irgendeine, also das war damals, verstehst du, was ich meine?
Ja, außer mein Vater, der war schon immer Streber irgendwie.
Ja? Ja. Also das war zu, also ich sag mal so, ich bin schon so groß geworden, dass man keine Bodeneierhaltung oder so kauft, aber so im Sinne von, also vegan, in dem Alter hatte ich, habe ich da, doch da habe ich glaube ich auch noch Fleisch gegessen, da habe ich, kannte ich vegan wirklich nur, warte mal, wie heißt der Film? Oh Mann, das, ah, okay, es ist, warte, du musst mir helfen, es ist ein Teenie-Film. Und sie ist eigentlich eine Außenseiterin. Und dann, und er ist ein Typ, der mega krass beliebt ist und der hat drei Frauen das Herz gebrochen, weil er mit allen dreien gleichzeitig zusammen war. Und dann pimpen sie sie auf, damit er sich in sie verliebt. Und dann versuchen sie ihn fertig zu machen und geben ihm so heimlich Östrogene in sein Sportmittel. Oh Mann!
Oh Gott, es klingelt nicht. Ich habe so ganz dunkle Erinnerungen. Aber ich, es klingelt nicht.
Naja, auf jeden Fall ist die eine von denen Veganerin.
Mm.
Und dann wird in dem Film so gesagt, weiß doch jener, dass Veganerinnen einfach zu haben sind. Also es wird in diesem Film einfach vorgestellt, als ob es klar ist, wenn du vegan bist, dass du auch gleich so, keine Ahnung, 20 offene Beziehungen führst. So wird es dargestellt.
Ja, oh Gott, krass.
Ja.
Ach, ja.
Okay, gut. Das war ein kleiner Ausflug. Wollen wir zum Abfaktor übergehen?
Ja, mein Abfaktor hat auch was mit Essen zu tun, aber ich glaube, wir können jetzt erstmal das Intro einleiten und dann geht's weiter mit Mangiare, Mangiare.
Okay, gut, dann drück auf den Knopf fürs Intro.
Okay, jetzt kommt der
Abfaktor.
Abfaktor, Abfaktor, jetzt kommt der Abfaktor.
Da sind wir wieder.
Ich muss eine Sache kurz erzählen. Ja, mein Freund hört diesen Podcast nicht, aber aus der letzten Folge haben wir richtig gut jetzt kommt der Abfaktor gleichzeitig gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du eigentlich schon mal unseren Abfaktor-Intro gehört? Und dann meinte er so, nee, habt ihr da so ein echtes Intro? Ich so, ja. Und dann habe ich das so angemacht und dann hat der wirklich so richtig erstaunt geguckt, seine Augen sind aus dem Kopf gefallen und meinte so, das ist nicht euer Ernst. Und ich so, doch, das ist doch voll cool. Naja. Also es gibt Menschen, die es vielleicht merkwürdig finden, aber
Bad Taste.
Ich fühle das richtig gut.
Ja, das ist einfach nicht unsere Zielgruppe.
Ich glaube, er weiß einfach, was wir für geil sind.
Das ist naja. Ich möchte wissen, was ist dein Abfaktor? Wir haben beide heute
Mein Abfaktor ist mini kurz. Ich möchte es einfach nur mal raushauen. Ich möchte es einmal gesagt haben in meinem Leben. Mein persönlicher Abfaktor sind Erbsen und Möhren aus der Dose. Ich hasse sie.
Really?
Ich finde nichts unnötiger auf dieser Welt. Und zwar, wieso ich drauf komme. Ich mochte das schon als Kind nicht, weil es war immer so ein Kindergemüse. Was man das hat nichts. Also es ist einfach, ich könnte mit Augen zu keine Erbse von einer Möhre geschmacklich unterscheiden, weil die einfach komplett kacke schmecken, finde ich.
Also ich muss sagen, ich mag halt richtig, also beschränken wir uns hier auf Erbsen und Dosen, aus Erbsen und Möhren aus der Dose oder allgemein auf Erbsen und Möhren, auch wenn die jetzt frisch gemacht werden, so.
Darauf will ich gerade hinaus. Ich habe gestern Abend, haben wir irgendwas gegessen und dann habe ich gedacht, ach hier, ich habe noch so 3 Möhren, ich koche mir noch schnell 3 Möhren auf, weil ich bin ja eine gesunde
Person.
Und dann habe ich mir die so aufgekocht, so normal mit Salz ein und dann habe ich mir die auf den Teller gemacht.
Und hast gedacht, wow, ich bin echt zum langweiligsten Menschen der Welt geworden.
Ich habe mich wirklich so, ich hatte so einen Moment in mir selber und dachte so, hey, warum?
Hä? Möhren mit Fett und Salz sind voll geil.
Ja, aber ich wirklich, die haben so beschissen geschmeckt. Es war einfach, es hat mich so richtig nach Erbsen und Möhren aus der Dose erinnert. Und ich dachte nur so, ich hasse euch einfach, ich hasse euch. So eine rohe Möhre, okay, geil. Eine Möhre mit als Ofengemüse, die kann auch was. Sehr sogar, aber eine gekochte Möhre ist für mich richtig kacke.
Finde ich richtig geil. Bin ich nicht in your team. Aber ich muss auch sein, krass, weil das ist das Krankheitsessen von meinem Freund. Ich weiß, sobald der nur von 36,5 auf 36,6 steigt, ist es, ich brauche Kartoffelbrei und Möhren. Das ist irgendwie so ein Kindheitsding.
Das ist was anderes. Kartoffelbrei mit Möhren, so einen Stampf zusammen herstellen, das finde ich auch richtig nice.
Die Möhren liegen dann neben dem Kartoffelbrei.
Boring.
Ja, das ist besonders spannend, das nicht. Aber ja, wenn da noch ein gutes Rügenwalder Schnitzel neben liegt, dann nehme ich das Ganze sehr gern.
Ja, doch, das stimmt schon. Na, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich die sehr unnötig finde, diese gekochten Möhren, und habe mich so totgelacht. Das ist, warum warst du jetzt so experimentell und hast dich gekocht?
Aber hast du wenigstens die letzten Möhren weggekriegt dadurch? Weil ich hab einen Möhren-Struggle in meinem Leben.
Weil die immer, das sind zu viele, ne?
Das sind immer zu viele. Ich kaufe die jetzt wirklich nur noch einzeln. Und mein Freund ist manchmal so, nein, wir kaufen jetzt das ganze Paket, das verbrauchen wir schon. Und ich denke so, ja genau, den imaginären Möhreneintopf, den wir seit 10 Jahren machen wollen, wenn wir uns eine Packung Möhren kaufen mit dem, was übrig bleibt. Das macht halt, das machen wir niemals in unserem Leben. Und jedes Mal, das ist wie mit Kiwis. Er sagt immer, oh, ich will auch ein paar Kiwis mitnehmen. Ich sag, die isst du nicht. Doch, ich esse die. Nein. Genauso wie die Radieschen.
Oh, Radieschen sind auch richtige.
Ich mag die eigentlich ganz gerne. Aber ich brauche halt 3. Tag. Und nicht 20.
Das ist so, das ist so. Bei Möhren habe ich jetzt neulich bei einer Instagramerin gesehen, die alte Lebensmittel immer aufbewahrt, dass man diese schrumpeligen, weichen Möhren wohl irgendwie für 1-2 Stunden einfach in Wasser legt und dass die dann wieder knackig werden. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert, aber sie sagte, dass das gut funktioniert.
Das muss ich mal ausprobieren.
Ja.
Wenn ich das, also, ja, weil ich sie jetzt einzeln kaufe. Weil die in der Packung, wenn die schrumpelig werden, dann sind die ja schon voll mit Schimmel, weil die in der Plastikpackung gewesen sind. Ja.
Okay, ich wollte nur kurz sagen, dass ich Erbsen und Möhren aus der Dose, Möhren insgesamt gekocht, sehr langweilen. Mhm, das war's.
Okay, wenn du das nächste Mal kommst, koche ich Möhren für dich. Nein, ich mache geile Möhrensticks aus dem Ofen.
Ja, das finde ich auch okay.
Mein Abfaktor, kurz und knapp, man könnte sich Stunden drüber unterhalten, ist PMS.
Check.
Ich habe aktuell wieder PMS und man kann mich nicht auf die Menschheit loslassen. Es ist unfassbar, wie schnell ich aus der Fassung zu bringen bin. Also wirklich auf eine Art, also wegen Kleinigkeiten. Und ich weiß in dem Moment, also ich bin sogar schon auf diesem Stand, dass ich weiß, das ist jetzt gerade PMS, das sind jetzt gerade Hormone. Es ist wirklich gerade gar nichts. Vor 2 Wochen hätte dich das null interessiert, was jetzt hier gerade ist. Aber die kleinste Sache, da muss nur ein Kabel im Weg stehen und alles ist gebohnert und du kannst und ich krieg einen Nervenzusammenbruch.
Kurze Frage, wie weit vor deinem Einsatz der Periode ist das?
Also es hat sich verändert, muss ich sagen. Das ist, also PMS im Allgemeinen, da gehören ja auch so körperliche Symptome bei manchen Leuten zu und bei mir auch. Das geht schon früher los. Es kann schon so, ich sag jetzt mal, 9 Tage vor der Periode losgehen. Aber wirklich PMS so mit Stimmungsschwankungen, würde ich sagen, ist so 3-4 Tage vor der Periode sind so 2 bis 3 Tage, die auf einer emotionalen, also was heißt auf einer emotionalen, auf einer hormonellen Ebene echt heftig sind, weil ich richtig merke, dass ich auf Dinge mit Wut, also Wut, körperliche Wut, so mit Schweiß und höherem Herzschlag und so reagiere. Ja.
Ich hab das auch, ich habe aber noch immer nicht rausgefunden, ob das PMS ist. Mhm. Aber das, was du gerade beschrieben hast mit diesem, da liegt dieses eine Kabel, was falsch liegt und das in einem normalen Kontext hebst du es auf und räumst es weg und im anderen Kontext, bei mir ist es ganz oft, dass ich die Schuld auch an wem suche, das kriegt dann leider meistens mein Freund ab auch, weil ich dann sage, warum hast du das nicht gemacht? Und dann kriege ich so ein Druckgefühl in der Brust und ich werde richtig wütend so in der Brustgegend und man kann mich da nicht runterholen. Ich habe immer gesagt zu meinem Freund, du musst mich dann bitte abholen. Sei nicht böse auf mich, hol mich ab, nimm mich in den Arm, ordne mich einfach zu, wie die ist jetzt gerade nicht zurechnungsfähig.
Ja.
Und dann kommt diese Person und versucht mich zu beruhigen. Nein, das ist auch keine gute Idee. Also, ich weiß selber nicht, was ich will.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade diese Situation. Was mir zugute kam, war, dass ich wusste, dass wir jetzt gleich aufnehmen. Das bedeutet, ich konnte es gar nicht eskalieren lassen mit mir. Verstehst du? Mhm. Das war, auf der einen Seite dachte ich, fuck, jetzt muss ich aufnehmen. Aber auf der anderen Seite wusste mein Kopf, es ist genau das Richtige, dass du jetzt gleich aufnehmen musst. Weil sobald du dich hinsetzt und anfängst, ist es weg, weil es passiert nichts mehr. Und du musst dich jetzt zusammenreißen. Aber das ist ja oft nicht so, dass man sich zusammenreißen muss. Also bei mir jedenfalls nicht in meinem Alltag. Und mein Freund hat schon eben echt das Richtige gemacht, aber das kann man halt auch nicht von jedem verlangen. Er hat mir halt echt zugearbeitet. Also sobald er gesehen hat, mich regen Dinge auf, hat er gesagt, okay, was regt dich gerade auf? Und dann versucht er eine Lösung dafür zu finden. Und es ist ganz, ganz süß, aber ich könnte es auch voll verstehen, wenn jemand, ich hätte, glaube ich, keinen Bock da drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, das zu machen.
Ich auch nicht.
Aber er hat da wirklich einen krassen Geduldsfaden und findet es nicht so schlimm und hilft mir dann gerne oder denkt dann irgendwie, keine Ahnung, sie kann gerade nicht anders, ich muss sie da rausholen, sonst muss ich dafür bezahlen oder so. Aber ich bin schon besser drin geworden, es nicht an ihm auszulassen, weil sich diese Schleife immer wieder wiederholt und ich dann merke, manchmal kann ich es nicht unterlassen, obwohl ich weiß, dass er nichts dafür kann. Ne?
Ja.
Aber ich will auf jeden Fall safe einen Hormonspiegel machen. Das will ich einfach wissen. Ich will wissen, ist da alles in Ordnung? Und ich möchte mein Leben daran anpassen. Also, dass zum Beispiel in der Woche, wo ich weiß, dass PMS kommt, mein Terminkalender einfach leer ist. Und ich morgens aufstehe und mir, also verstehst du das? Es gibt ja Druckaufgaben und Termine und Dinge, die du abgeben musst. Und es gibt einfach Dinge, die du intuitiv machst, die man sowieso irgendwann machen muss, aber wo jetzt kein Druck hinter ist.
Ja. Wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen und ich habe dadurch ganz viel gelernt durch unsere Gespräche, weil ich ja bis letztes Jahr meine Pille genommen habe und nie auf meinen Zyklus geachtet habe und ich kann das voll beobachten, auch das, was du sagst. In der ersten Hälfte ist man super produktiv und in der zweiten flacht das ab. Die Sache ist, und das ist jetzt geht eher an dich, weil du bist so produktiv in den ersten 2 Wochen, dass du, glaube ich, das alles so verteilst, auch auf die letzten 2 Wochen. Und dann kommst du ja wieder ins Strudeln, weil die Anfangsmotivation ja sagt, ja, dann mache ich das dann und dann und dann und dann. Mhm. Und dann ist aber man muss sich, glaube ich, echt an den Kalender halten. Weißt
ja.
du, was ich meine?
Ja, muss man auch. Das versuche ich auch gerade. Das ist was ganz Neues für mich. Ich sage es immer wieder, ich kann nicht gut planen. Ich habe das nie gemacht. Also es gibt ja Leute, die einfach von der Natur heraus Dinge planen oder denen Plan auch Sicherheit oder Glücksgefühle gibt oder die Angst haben, wenn sie keinen Plan haben. Und ich bin eher so der Hustler. Ich mache so Sachen, aber ich habe jetzt keinen Plan, was nächsten Monat passiert. Weißt du, was ich meine? Ich arbeite so ab. Und ich versuche jetzt, also es stresst mich nicht, dieses Plan. Ich kenne es halt einfach nicht. Und ich versuche das, also es ist wirklich so, wie nennt man das? Try and Error jetzt die ganze Zeit, weil ich merke, ups, hat nicht geklappt. Aber in meiner Hoffnung ist so, in 3-4 Monaten habe ich genug ausprobiert, dass ich ungefähr weiß, was funktioniert oder wie ich das machen muss.
Mm.
Ja, irgendwie so. Und ja, dass man dann diese Woche echt, vielleicht sollte ich wirklich, jetzt wo wir gerade drüber reden, anfangen, vielleicht ist es eine gute Idee, den Zyklus wirklich in den Arbeitskalender mit reinzuschreiben.
Ja, ich glaube, das ist richtig gut. Führst du einen Zykluskalender?
Ja.
Ich mache das gerade echt sehr, sehr sporadisch, aber ich habe das ganz am Anfang, um mich selber kennenzulernen, super ausführlich. Ich habe täglich reingeschrieben, Hautbeschaffenheit, Haarbeschaffenheit, Emotion, Verdauung, so alles, wirklich. Mhm. Und dann kannst du dir das halt ja schon auswerfen lassen. Ich habe irgendeine ganz beliebige App genommen und auswerfen lassen. Und dann konnte ich schon immer sehen, ah ja, um den, keine Ahnung, 12., 13., 14. rum habe ich immer Bauchschmerzen und Sonstiges. Und das ist ja eigentlich schon eine zuverlässige, persönliche Statistik, die man für sich selber anfertigen kann.
Voll. Ich habe auch Daten gesammelt. Ich habe sie noch nicht ausgewertet über sehr viele Dinge, über die wir uns auch immer unterhalten haben. Zum Beispiel, boah, ich bin mal gespannt, ob wir irgendeine Nachricht dazu kriegen. Dieses fucking Brennen nach dem Pissen. Hm. Ich habe das, als ich operiert wurde, ging das los, vorletztes Jahr, dass ich manchmal, also ich hatte früher, genau wie du ja, auch ganz viel Blasenentzündung, so in meiner Teenie-Zeit und in den frühen 20ern. Und dann ist das weggegangen. Und dass ich dann zum Beispiel abends oder morgens auf die Toilette gegangen bin und auf einmal hat es ganz doll gebrannt. Und ich dachte, fuck, ich habe eine Blasenentzündung. Und dann habe ich gewartet und dann ist es einfach weggegangen. Und wenn ich das nächste Mal auf die Toilette gegangen bin, hat es nicht mehr gebrannt. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist das? Und ich habe auch zusammen, ich habe gelesen, dass das irgendwas mit dem Östrogenspiegel und so zu tun hat. Und solche Sachen, also Pickel, dieses Brennen beim Ding, beim Urinieren oder so Brustschmerzen, so diese merkwürdigen Dinge, die mir auffallen, die habe ich jetzt immer einfach in den Notizen beim iPhone aufgeschrieben, seit einem halben Jahr oder so. Und irgendwann setze ich mich mal hin und versuche das auch so auszuwerten. Ich habe das nicht in so einer App gemacht, weil ich keine gute hatte. Also das heißt,
ich finde die App auch nicht so wahnsinnig gut. Also das ist dann ja immer mit Premium-Version und dies und das. Und das, da bin ich auch zu geizig dann für. Aber das hat schon so diese groben Sachen strukturiert.
Ja.
Und ich habe mir immer einfach Notizen noch selber dazu gemacht. Und
sprichst du von einer App, die sich auf Mu reimt?
Ja.
Ja. Die finde ich auch super, weil man da ja immer so diesen Kreis sieht, wo man gerade ist. Aber was mich da halt ein bisschen stört, ist, dass man manchmal einfach so individuelle Probleme hat, die man nicht eintragen kann. Oder ich,
genau,
ne?
Es gibt kein Textfeld.
Genau, und ich fände es halt, also, keine Ahnung, mir ist es dann vielleicht total egal, wie viel Energie ich so am Tag habe, aber ich hätte gern ein Feld, wo ich bitte tracken kann, dass es nach dem Pinkeln brennt, weil das mit dem Östrogenspiegel in Verbindung gebracht wird oder so. So eigene, individuelle Probleme.
Total. Ich glaube, wir sind im Zyklus immer sehr gleich, deswegen habe ich heute, ich dachte heute auch, ich wusste nicht, ob es dir gut geht, ich habe mich kurz so gefragt, ob alles okay ist und dann habe ich so auch, ich merke gerade selber, dass sich irgendwie meine Stimmung ändert. Und dann dachte ich so, sind wir im Zyklus gleich?
Wo bist
ist
du denn?
Gerade bei Jaco. Heute ist der wievielte?
7.
Ich glaube, ich habe noch so eine Woche habe ich noch.
Ich bin schon an Tag 30, was ungewöhnlich lange für mich ist. Ich bin eigentlich immer 28 Tage lang. Naja.
Okay. Ich finde das auf jeden Fall super, super spannend und interessant, wie krass sich das eigentlich auf unser aller Gemüt und auswirkt auf alles. Ich bin gerade komplett übersät mit Pickeln.
Ja,
komplett
mein
übersät
Hautbild kann
nicht.
Ich auch voll vergessen.
Aber schon so richtig schmerzhafte, entzündete Sachen, auch auf dem Rücken, weiß ich, ist jetzt die nächsten.
Ey, ich sag dir jetzt mal was, Sam, ne? Ich finde, dieses ganze Hormonding, jetzt wo so viele Leute die Pille absetzen und so viele Hormone irgendwie in die Gesellschaft geschwemmt wurden und so, es sollte einfach mehr Hormonspezialisten geben. Also Frauenärzte, die viel mehr auf diese Probleme spezialisiert sind. Ich habe letztens ein Video von Pamela Reif gesehen. Ich weiß nicht, ob du Pamela Reif kennst, so ein Fitnessgirl. Mhm. Und bei der bin ich gelandet, weil die nämlich Videos gemacht hat wegen ihren Verdauungsproblemen, weil sie immer einen dicken, schmerzhaften, angeschwollenen Bauch hatte. Und die hat auch ein Video zu Hormonschwankungen gemacht. Und ich glaube, sie war das, die gesagt hat, dass sie einen Hormonspiegel gemacht hat öfter beim Arzt und der herausgefunden hat, dass dadurch, dass sie schon mit 13 oder 14 die Pille bekommen hat und quasi bevor sie die Pubertät abgeschlossen hat, ihr Körper, also die Pille bekommen hat, ihr Körper es nie gelernt hat, selbstständig in vernünftigem Maß Hormone auszuschütten. Also der hat das einfach nie gelernt, wie man das macht. Und dadurch hat ihr Körper random Hormone ausgeschüttet. An Stellen, wo sie gar nicht hingehören und sowas. Das fand ich mega spannend einfach. Da sollte es viel mehr Spezialisten geben, die Frauen helfen, die da irgendwie von diesen scheiß Medikamenten runterkommen.
Ist so, als ich die letztes Jahr abgesetzt habe, also du weißt ja, ich struggle hardcore auch mit Haarausfall und das ist durch das Absetzen der Pille noch mehr geworden. Und dann war ich beim Frauenarzt, Ärztin, die gesagt hat, und habe um einen Hormonspiegel gebeten und dann hat sie gesagt, nee, sorry, hast du einen Schwangerschaftswunsch? Ich so, nee. Sie so, nee, dann mache ich das auch nicht. Ich so, hä, aber ich bezahle das doch aus eigener Tasche. Nee, das bieten wir jetzt so nicht an. Das machen wir nur für Kinderwunschpatientinnen.
Also da würde ich echt, deswegen, ich habe das noch nie bei einer Frauenärztin angesprochen, aber weil ich das so oft gehört habe, falls jemand von euch da Informationen hat, bitte gerne an uns. Ich würde es echt gern wissen, bei was für Ärzten man zum Beispiel, ohne sich eine Ausrede einfallen zu lassen, wirklich einen Hormonspiegel kriegt. Irgendwie muss man da zu einem Spezialisten gehen, der einfach sagt so, na klar, ich analysiere gerne mit dir deine Hormone, wenn du sagst, dass du offensichtliche Probleme hast, die eigentlich auf Hormonschwankungen zurückzuführen sind, weil ich habe definitiv ich war bei einer Frauenärztin und ich fand die so scheiße. Das war eine von diesen Frauenärzten, die, egal was du sagst, dich abtun mit, dass irgendwie, ach, das ist alles normal. Alles, was du sagst, ist normal. Weißt aber, du? Und
ja, das
sie hat mir einfach gar
gehst du da nochmal hin diese Woche?
Ja, ich gehe da jetzt noch einmal hin, aber wegen einer ganz speziellen Sache.
Okay. Ne?
Wegen einer Zyste. Aber was nichts Schlimmes ist. Nur um das so zu beobachten, ob die weggegangen ist, ob das so eine normale, man kriegt ja, keine Ahnung, der Körper bildet irgendwie Zysten, wenn du mal keinen Eisprung hast oder so. I don't know. Ist ja auch egal. Aber es war so, ich bin da hingekommen, weil ich wirklich über diesen Hormonstruggle reden wollte. Und du kennst mich. Ich habe gegoogelt. Und ich habe auch nicht nur oberflächlich gegoogelt und 2000 Krebserkrankungen gefunden, so wie jeder andere, sondern ich habe mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es ist... in meinen Augen nicht normal. Und das sagen auch sehr, sehr viele Quellen, wenn dir 2 von 4 Wochen jeden Monat die Brüste wehtun. Mhm. So.
Nee, also bei mir ist das auf gar keinen Fall so. Das ist bei mir höchstens 2 Tage.
Ja, und bei mir mittlerweile geht's. Es hat sich beruhigt. Oder manchmal habe ich auf einmal den kompletten Rücken voller Pickel. Ich hatte nie Pickel, überhaupt irgendwo. Und da muss man doch irgendwo ein Recht darauf kriegen, dass die Hormone mal nachgeguckt werden. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen.
Oder zumindest, was man dagegen machen kann. Also ich würde ja gerne diesen Hormonspiegel machen, aber dass das auch jemand mit mir sich anguckt und sagt, hör zu, weil wenn du das und das tust in der Zeit oder das und das sein lässt in der Zeit, dann passiert das nicht.
Weißt eben, du? Aber alle experimentieren so rum wie, oh, ich nehme mal Maca-Pulver oder oh, ich nehme mal hier, wie heißt denn das Zeug, Mönchspfeffer. Ich habe mir Mönchspfeffer bestellt, weil alle Menschen gesagt haben, das balanciert die Hormone. Ich habe mir random irgendwas gekauft und genommen, das hat keine 2 Wochen gedauert, da hatte ich Schwangerschaftsübelkeit jeden Tag, also ich war nicht schwanger, aber mir ging es so schlecht damit. Ich war nur müde, ich war nur...
Aber vom Mönchspfeffer?
Ja, das ist das, als ich aufgehört habe, es zu nehmen, hat es aufgehört. Mir war richtig übel. Ich habe mich einen Tag übergeben davon. Und das ist...
Ich habe das auch genommen und dann, aber ich habe das gar nicht gemerkt. Und immer, wenn ich keinen positiven oder negativen Effekt nehme, dann lasse ich es irgendwann. Also ich finde das so...
Aber man nimmt halt so random Sachen, wie ich habe Freundinnen, die haben sich einfach irgendwie eine Progesteroncreme gekauft, weil sie vermuten, sie haben einen Progesteronmangel und ich denke mir so, ey,
was ist das?
Das ist ein Hormon. Das ist das Hormon, was quasi ab Mitte des Zyklus steigt, sodass du so ein bisschen häuslicher, Nestbauhormon nennt man das auch. So,
okay.
Dass du so ein bisschen häuslicher wirst und ruhiger und langsamer und nicht so, yeah. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja immer Fan von Genauigkeit, also im Sinne von, ich versuche nicht nur mal was, sondern ich weiß, das ist die Ursache. Und dafür ist ein Test einfach super.
Ich würde es auch gern mal machen. Also ich würde auch gern mal wissen, ob alles okay ist.
Deswegen, also.
Aber ich hab gerade, toi, 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 keine Beschwerden. Ich habe das Gefühl, dass sich das nach dem Pillenabsetzen alles so gut eingependelt hat. Abgesehen von diesen einfachen Sachen wie Brüste tun, wie krasse Stimmungsschwankungen, das schon. Aber die hatte ich auch vorher, glaube ich, keine Ahnung. Und
Aber guck mal, ich war jetzt bei 3 Ärzten und habe über Unterleibsschmerzen gesprochen, ne, weil ich so krasse Unterleibsschmerzen habe während meiner Tage. Und 3-mal wurde mir zu einer Bauchspiegelung geraten, also wirklich zu einer Operation, wo sie mit einer Kamera in deinen Bauch gehen und wenn sie weil Verdacht auf Endometriose, wenn sie Endometriose finden, dann lösen sie quasi, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist so, dass sie diese Verwachsungen lösen und irgendwie, ich merke aber, dass mein Leben, also die Art, wie ich lebe und wie ich mich fühle und wie ich mich ernähre, einen sehr starken Einfluss hat auf meinen Zyklus und ob ich diese Probleme habe oder nicht. Und es hat Ich finde, man sollte mir eher mal meine Hormone nachgucken, als mir direkt zu einer Bauchspiegelung zu raten. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, das wäre auf jeden Fall der einfachere Weg. Vielleicht, ja. Naja. Ich will jetzt nichts falsch
okay,
sagen.
Es egal. Ist jetzt hier. Okay. Lass uns mal den ersten Zettel ziehen, weil wir trumpfen hier mit, sonst fange ich ja wieder an, meinem gefährlichen Halbwissen aufzutrumpfen.
Also ich finde es total spannend und ich finde, wir sind ein Unterhaltungspodcast. Primär für die weibliche Zielgruppe irgendwie und die interessiert das alle, glaube ich. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das mal angeschnitten haben.
Ja, und dann können uns Experten schreiben, damit wir mit Halbwissen anfangen und die schreiben uns dann Expertenwissen und wir geben das denn wieder wie Experten.
Vielleicht können wir mal irgendwann jemanden interviewen.
Ja.
Ne. Und dann schreiben, haben wir so einen Fragenkatalog und dann so bam, 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 bam.
Das finde ich gut. Und die kann dann auch vorbeikommen direkt mit so, vielleicht eine Frauenärztin, eine Ärztin allgemein, eine allgemeine Medizinerin, die dann direkt Stuhlproben von uns nehmen kann und uns Blut abnimmt.
Aber ganz ehrlich, wir sprechen häufiger über irgendwie Gesundheit und so weiter, weil wir schon kleine Grannies geworden sind in unserem Herzen. Und
das haben wir schon immer gemacht. Weißt du, jetzt reden wir jeden Tag über unseren Stuhlgang, aber vor 10 Jahren haben wir jeden Tag über Blasenentzündungen geredet. Das sind einfach gestörte Körper.
Ich wollte einfach sagen, dass wir halt, ich bräuchte im Quartal immer einen anderen Expertin oder Experten, weil manchmal möchte ich lieber gerne mit einem Hautexperten sprechen, weil ich das super spannend finde. Im nächsten Augenblick, früher hätte ich alles für Urologen getan, weißt du?
Ja.
Weil das waren meine Superärzte. Dann Neurologen. Da gibt's, ich will eigentlich im Quartal so eine Private Session haben.
Der Gesundheitspodcast haben wir gut angeteasert auf Instagram.
Stimmt.
Ja. Das ist ewig her. Das wird doch immer wieder gefragt. Könnt ihr bitte über Blähungen reden? Könnt ihr bitte über Blasenentzündungen reden? Das ist ein big topic. Aber das war der heute medizinische Teil, würde ich sagen, ist jetzt abgeschlossen. Das war, Okay. Wir waren schon sehr, sehr medizinisch und faktisch gerade.
Okay, und jetzt machen wir ein bisschen Quatsch und Soße vielleicht.
Okay, dann du ziehst den Zettel und ich gehe in der Zeit pissen. Ist das ein Deal?
Okidoki.
Bis gleich. Ich musste gerade noch einen Umweg machen und deine Coca-Cola Zero in Auftrag geben.
Ah, das ist ja sehr gut.
Weil das hier, das stresst mich.
Ja, ich verstehe es. Ich trinke hier gerade so eine kleine Apfelschorle aus meinem Bierhumpen.
So.
Okay.
Go.
Und zwar ziehe ich jetzt einen Zettel.
Voll aufgeregt.
Was, liebe Jaco, hast du deinen Eltern früher verheimlicht? Gibt's da so eine krasse Sache oder hat jetzt jeder von uns eine Liste mit 450 Sachen?
Also das gehört ja zu den Zetteln, die wir uns vorher zuschicken, weil man sonst mega lange drüber nachdenkt oder sich nicht entscheiden kann. Und ich hatte zwei Sachen im Kopf und eine ist eher unschuldig und die andere ist weniger unschuldig. Und ich habe mich jetzt für eine Sache entschieden. Und zwar, ich habe natürlich...
Boah, ich bin voll aufgeregt.
Das ist jetzt gar nicht so aufregend, die Story, die jetzt kommt. Also, ich habe meinen Eltern natürlich sehr viel verheimlicht. Meine Eltern haben trotzdem sehr viele mal rausbekommen. Dementsprechend haben wir wahrscheinlich beide eine Liste von 450 Dingen einfach. Ich das erste Mal... Also, wo ich mich wirklich dran erinnere, etwas geheim gehalten zu haben, weil ich habe als Kind wahrhaftig sehr, sehr wenig geheim gehalten. Ich war so jemand, der zu Hause alles erzählt hat. Ich habe aber auch sehr wenig Scheiße gebaut. Also bis 13. Und das erste Mal erinnere ich mich wahrhaftig in der Grundschule. Da hatte ich nämlich das erste Mal einen Freund.
In der Grundschule?
In der Grundschule, ja. Der war sehr frühreif. Der hat auch geraucht in der 4. Klasse, was ich unfassbar skandalös fand und auch falsch fand, weil ich absolut gegen Zigaretten war als Kind. Und zwar hatte ich eine sehr starke Meinung gegen Zigaretten.
Mhm.
Auch eine sehr starke Meinung meinen Eltern gegenüber. Und das war so der Bad Boy der Klasse. Also der war so... Der hat manchmal im Busch geraucht, der ist sitzen geblieben, das war so ein kritischer Kontakt, würden Eltern sagen.
Okay.
Und der war aber verliebt in mich. Und der hat mich angerufen, das weiß ich noch, und hat dann gefragt, ob ich mit ihm gehen will.
Okay.
Und dann habe ich ganz schnell aufgelegt und habe so richtig dumm getan vor meinem Vater und habe gesagt, das war gerade der und der und der hat mich angerufen und der hat gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Ich weiß überhaupt, was das bedeutet. Weil ich wollte das erzählen, weil ich aufgeregt war, aber ich wollte, es war mir auch ganz doll peinlich. Und das wollte ich kombinieren. Und hat mein Vater mir erklärt, was das bedeutet, obwohl ich wusste, was das bedeutet. Und ich weiß auch, dass ich, als ich, vorher bin ich mit dem auch schon mal im Kino gewesen. Also der hat mir einen Liebesbrief geschrieben und hat mich gefragt, ob ich mit ihm ins Kino gehen will. Alter, einfach voll der Aufreißer in der vierten Klasse. Was geht ab? Oder sogar dritte oder vierte Klasse, irgendwie so. Und ich weiß aber, dass das dann, also dass ich dann wirklich irgendwann Ja dazu gesagt habe. Also ich weiß nicht mehr, wann und wie ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so ja, ich möchte deine Freundin sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Schulhof war oder über einen Brief oder keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr. Und ich glaube auch, dass dann gar nichts mehr passiert ist. Ich glaube, wir haben uns dann, doch, der war einmal bei uns zu Hause. Ja, das weiß ich noch genau. Da hatte der so ein, heißt das, so ein Militäranzug an und hat gesagt, er will Soldat werden. Und meine Mutter hat gedacht, cool, lass das Kind rein, freue mich richtig. Und dann war ich mit dem zusammen. Aber es ist gar nichts passiert, weil wir waren ja kleine Kinder und da hält man ja nicht Händchen oder man knutscht ja nicht rum, sondern man hat das nur entschlossen, aber eigentlich ist man ja noch gar nicht in dem Alter, wo man rum... Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, auf jeden Fall. Man war irgendwie komisch.
Ja, genau. Und das bedeutet, ich hatte einen Freund, mit dem ich keinen Kontakt hatte. Und ich hatte unfassbar Angst, dass meine Eltern das rausfinden, weil ich wusste, dass ich war ja ganz unschuldig und der ja überhaupt nicht. Der hat ja ganz viel Scheiße gebaut. Und ich weiß noch, dass ich ganz doll Angst hatte, dass meine Eltern das irgendwann rauskriegen. Ja, und nun hatte ich das meiner Nachbarin erzählt, dass das quasi mein Freund ist und die war schon älter als ich. Und die war halt richtig mies, die war immer mies. Die hat alles einfach gepetzt, was, ich weiß nicht, wieso ich überhaupt so doof war, der Sachen zu erzählen. Ich habe der immer alles erzählt. Und dann ist sie zu meinen Eltern gegangen und hat denen das erzählt.
Hä, was ist das denn für eine Freundin?
Ja, die wollte einen immer in die Scheiße hauen einfach. Und fand das dann, und wenn man es ihr dann vorgeworfen hat, so, warum hast du das gemacht? Dann hat die sich kaputt gelacht und hat gesagt, was stellst du nicht so an, als ob das so schlimm ist. Aber es war halt mega schlimm in dem Alter. War so eine mobbende Freundin, aber irgendwie war es lustig mit ihr, deswegen, ich weiß auch nicht, hatte ein bad friendship taste.
No.
Ja, zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Irgendwie hatte ich viele gemeine Freundinnen. Ich war nicht so empfindlich. Naja, auf jeden Fall war das denn so, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß auch noch, wo mein Bett stand in dem Alter. Meine Mama ist dann abends zu mir ins Bett gekommen und hat dann zu mir gesagt, ob ich weiß eigentlich, Junge, dass, also was der alles schon so für Sachen gemacht hat und dass das kein guter Umgang ist. Und sie hat nicht konkret gesagt, so, ja, ich habe gehört, das ist dein Freund oder du verbringst vielleicht in der Schule Zeit mit dem. Aber dann hat sie gesagt, so, weißt du eigentlich, dass der bei Familie so und so die Hausmatte vor der Tür angezündet hat?
No. Oh, was für ein Gangster.
Ja, das war ein richtiger Gangster, ein richtiges Gangster-Kid. Und
das traue ich mich heute noch nicht, meine Fußmatte irgendwo anzuzünden. Ja. Wie hat er das mit 10 gemacht?
Die haben Fußmatten angezündet und haben dann geklingelt. Bei Kindern, wo sie die Kinder kacke fanden oder langweilig fanden.
Boah, richtig übel.
Ja, und ich war dann so, nee, weil ich war so in dem Alter so, nee, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das wichtig für mich ist. Ich rede überhaupt nicht mit dem. Und in mir war so ein richtig doller Herzschlag. Sie haben es rausgekriegt. Oh mein Gott, ich werde nie wieder in meinem Leben glücklich, weil ich dieses Geheimnis mit mir, es lastet so schwer auf mir. So habe ich mich gefühlt. Und ich weiß, dass ich weiß nicht, wie lang der Zeitraum war. Es kann sein, dass das 2 Wochen waren, die sich für mich als Kind angefühlt haben wie 2 Jahre oder ob es wirklich ein halbes Jahr oder so war. Aber ich bin mit einer riesen Last auf den Schultern rumgelaufen. Wir haben uns ja niemals getrennt. Verstehst du, wir haben ja niemals miteinander geredet. Aber es war, ich weiß noch, dass ich richtig lange Zeit danach, ich hatte immer, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war, habe ich mich schlecht gefühlt. Weil ich wusste, ich habe ein dunkles Geheimnis.
Und dunkle Geheimnisse sind so anstrengend für die Seele, ey.
Ja,
so
wirklich.
Übel.
Das war wirklich der erste große Schatten über meiner Seele. Und der hat mich stark belastet. Ich weiß nicht, wie lange, aber in meiner Erinnerung habe ich so ein Jahr lang keine Verbindung zu meinen Eltern gehabt, weil dieses riesengroße Geheimnis zwischen uns stand. Dieser Freund, mit dem ich keinen Kontakt hatte.
Krass.
Ja.
Krass, das ist voll heftig, weil es so früh war.
Mhm.
Bei mir war es ein bisschen später, würde ich sagen. Also alles diese banalen Sachen, die jeder irgendwie hatte. So die ersten Dates mit irgendwelchen Boys, Rauchen, Alkohol. Ich habe eigentlich von meinem 13. Lebensjahr an habe ich mit so einer dunklen Wolke gelebt, weil ich irgendwie voll krass viel verheimlicht habe.
Ja.
Aber die riskierste Verheimlichungssache, wo ich heutzutage immer noch denke, so, da hast du dich was getraut, liebe Samira. Das war in unserer Wohnung tatsächlich damals. Ich würde es natürlich heutzutage anders machen und ich habe eine ganz andere Erfahrung, aber bei mir war das so, ich habe nie Boys mit nach Hause gebracht, niemals, 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 weil ich Angst hatte vor der Reaction von meinem Vater und ich wusste, der macht mir alles madig. So, das heißt,
ich liebe es, du hast gerade React.
Ich sag das die ganze Zeit wegen Reaction-Videos von Teddy.
Ja, React. Okay, erzähl weiter, sorry.
Nee, alles gut, ja, ich wollte immer nicht, dass er irgendwie urteilt, bewertet. Ich mochte das einfach nicht. Und dann habe ich halt Beziehungen geführt, teilweise über Jahre. Und er hat halt nichts davon mitgekriegt, weil ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Oder, keine Ahnung, wie auch immer. Ist auch schnurzpiep egal. Ich wusste trotzdem eigentlich immer, die würden sich verstehen. Wir sind umgezogen in unsere WG und mein Vater hat unsere Küche aufgebaut. Damals.
Von uns beiden?
Hm?
Der hat da keine Küche drin? Ich habe gar keine Erinnerung.
Nee, die haben wir. Also ich weiß gar nicht, ob die Möbel, keine Ahnung, wo wir die hatten. Aber er hat dann halt so diese Arbeitsplatte dran gemacht und diese ganze Sache. Und
ja.
Meine Geschwister, weiß ich nicht, waren auch da. Auf jeden Fall war damals auch noch mit da mein Ex-Freund. Und mein Ex-Freund und mein Vater haben sich das erste Mal kennengelernt, ohne zu wissen, dass es mein Boyfriend ist. Und mein Boyfriend wusste nicht, dass mein Vater nicht
weiß. Okay, warte mal. Ich muss kurz anhalten. Wir beide sind in einer Wohnung mit deinem Vater und deinen Geschwistern und da ist der Ex-Freund gewesen, der dich im Park mit Rosen hat stehen lassen?
Nee, der danach.
Okay, gut. Ich war kurz so, wow, jetzt habe ich wirklich was vergessen, was einschneidend war. Okay.
Nein, also
stimmt, stimmt. Ich erinnere mich an den Tag. Jetzt erinnere ich mich.
Es gab drei Boys in meinem Leben und das war der zweite sozusagen. Mhm. Und ich habe so richtig auf heißen Kohlen gesessen, weil ich dachte nur so, nein, ich habe mich nicht getraut, meinem Freund zu sagen, dass ich nicht den Mumm hatte, es meinem Papa zu sagen, dass ich einen Boyfriend habe.
Beide Seiten wussten es nicht.
Beide Seiten wussten nichts davon und ich bin innerlich gestorben, weil die Situation war, oh Gott, das war so schlimm, das war so furchtbar schlimm, ich war so aufgeregt. Ich konnte es halt niemandem sagen, ich habe mich total geschämt von meinem Freund damals.
Es hätte ja, jeder Satz hätte es verraten können.
Ja, jede Zärtlichkeit hätte es verraten können. Du glaubst gar nicht, wie ich da rumgelaufen bin, als wäre ich so vom, keine Ahnung.
Das Beste ist ja, wenn du gar nicht da wärst, also so selten wie möglich im Raum, damit dein Freund dich nicht umarmen kann oder sonst irgendwas, was er aber wahrscheinlich vor deinem Vater eh nicht so machen würde. Auf der anderen Seite, wenn du nicht da bist, dann fällt vielleicht eher mal sowas wie, ja, seit Sam und ich zusammen sind,
Genau, aber das war überhaupt nicht so. Es war eher so, mein Papa ist reingekommen mit dem ganzen Werkzeug, die haben sich kurz vorgestellt, hallo, ich bin, und dann sind die hochgegangen, haben schon angefangen aufzubauen und zu tragen. Und ich bin da die ganze Zeit wirklich so vorsichtig rumgelaufen und ich war super, super angestrengt und dachte da am Ende, es ist niemandem aufgefallen und ich dachte so, ich bin die Königin.
Oh mein Gott.
Ich bin die Königin des Verheimlichens.
Ey, ich finde es so krass. Ich habe früher immer gesagt, dass ich voll gut im Lügen bin. Und manchmal bin ich das auch, aber manchmal auch gar nicht. Und das wäre zum Beispiel eine Sache gewesen, die hätte ich nicht ausgehalten, weil ich mich selbst irgendwo verraten hätte. Weil ich Dinge auffällig gefunden hätte, die vielleicht gar nicht auffällig gewesen wären. Ich muss gerade dran denken, gestern habe ich dir eben in der Sprachnachricht erzählt, die erste Folge Promis unter Palmen geguckt.
Hm.
Und da waren quasi zwei Personen und Person A hat zu Person B gesagt so, oh mein, warte mal, wer war das denn? weiß ich gar nicht mehr. Oh mein Gott, der Jota, hat Desiree Nick gesagt und hat diesen Christian Jota aus dem Dschungelcamp umarmt. Und dann geht er nach draußen und sagt so in sein Mikrofon, ich kenne sie, ich kenne ihr Gesicht, aber wie heißt die denn nochmal? Was macht die denn nochmal? Er war so voll nervös, weil, fuck, die kennt mich, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Weißt du?
Und war das authentisch oder war das gelogen?
Nein, das war schon echt. Er war so, ist doch mega unangenehm. Du kommst in so ein Haus von Prominenten und jeder darf, und das sind ja Leute mit einem riesengroßen Ego auch meistens.
Ja.
Und kennst denjenigen nicht. Und sogar, also sagen wir mal so, mir persönlich wäre, sagen wir jetzt mal, ich würde auf ein YouTuber-Treffen gehen. Voll viele Leute sagen immer, boah, sorry, wie heißt du? Und ich denke mir so, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Verstehst du? Mal so, aber einem selbst ist es unangenehm, wenn man von jemand anderem den Namen nicht kennt. Wenn man, ja. Verstehst du, wie ich das meine?
Da muss ich an was denken. Irgendwo habe ich mal diesen Trick gehört oder gesehen oder gelesen. Wie spricht man deinen Namen nochmal aus?
Guter Plan. Lisa.
Tim?
Einfach Lisa Schulte.
Mit ohne IE.
Was sagst du da? Und dann geht er rein und dann sagt er so richtig laut zu ihr, ja, voll cool, dich mal so in echt zu sehen. Weißt du, also er hat gerade so gesagt, so Alter, wer ist das? Und dann so, boah, voll krass, dich mal so in Persona zu sehen. Und ich bin gestorben. Ich bin gestorben vom Fernseher, weil ich denke, du kannst es jetzt nicht ansprechen. Wie auffällig ist das denn bitte? Aber dann habe ich im Nachhinein gedacht, das war überhaupt nicht auffällig. Oh mein Gott, ich wäre überhaupt nicht gemacht für so Lügesituationen. Ich würde mich total merkwürdig verhalten.
Mhm.
Deswegen krass, dass du es durchgehalten hast. Ey,
aber das war schon so zu dem Zeitpunkt, dass ich, kennt ihr das, wenn man diesen Moment verpasst hat, irgendwas zu sagen?
Mhm.
Und dann muss man einfach irgendwie so authentisch weitermachen und irgendwie so durchziehen.
Ich find's krass, dass du den Tag ich schwöre bei Gott, ich hätte, weiß ich nicht, eine Beruhigungstablette gebraucht an dem Tag auf jeden Fall.
Ich weiß selber nicht, weißt du, du kommst in diese Situation und du kommst halt auch irgendwie nicht mehr raus, ziehst einfach durch. Und dann irgendwie war es 2 Wochen später, ich dachte so, ey, die waren voll das gute Team, die haben da zusammen unsere Küche aufgebaut. Und irgendwie 2 Wochen später habe ich meinem Papa das dann so gesagt und dann meinte er, ich bin nicht blöd. So, weißt du? Und ja, irgendwie, die fand ich auch voll nett und keine Ahnung was. Und dann war es so, okay, war gar nicht so kompliziert. Puh, ich hätte mir den Stress nicht machen können, aber
gut gelaufen,
das war auf jeden Fall eine Verheimlichungsstory.
Boah, krass. Ja, anstrengend.
Voll. Wollen wir noch einen neuen Zettel ziehen?
Ja, sehr gerne.
Ach ja, oh, ich liebe das, dass man immer so in die Vergangenheit reist.
Voll.
So schön. Okay, was haben wir denn hier? Oh, Polizeierfahrungen.
Sam, fang du an. Oder willst du nicht?
Doch, meine Polizeierfahrung ist tatsächlich auf eine Art und Weise super unspektakulär und auf der anderen Art und Weise ist sie super spektakulär. Ich wurde noch nie als Autofahrerin oder so rechts angedingsert, dass ich irgendwie in so eine brenzliche Situation gekommen bin.
Echt nicht? Nicht mal vom Gopark nachts auf dem Weg zurück?
Mm-mm. Außer einmal, als ich einen Unfall gebaut habe und die Polizei war richtig, richtig nett. Krass, meine Polizeierfahrung.
Ja.
Achso, nee, was denn?
Nee, ich finde das krass, weil ich wurde bestimmt in meinem Leben schon 20 Mal mit Leuten rechts ran und dann pusten und so ein Scheiß.
Was? Okay, das habe ich noch nie. Das ist für mich so richtig.
Und manchmal durften wir weiterfahren und manchmal stand ich da und musste abgeholt werden. Also nicht ich bin ja nicht gefahren.
Ach so, okay, ja, ja, gut. Ja. Du bist aber auch viel mehr geheizt und du hattest von vornherein immer ein eigenes Auto. Ich musste halt voll viel Auto leihen und dann hatte ich nur kurz ein Auto, dann habe ich einen Unfall gebaut und war es wieder weg. Das heißt, du warst länger mobiler als ich, you know?
Das stimmt, ich habe viel mehr Autofahrten, wo irgendwas sein kann, dass man kontrolliert wird. Ja, das stimmt.
Genau. Ich war ungefähr, ich glaube, 15, warte mal, ich kann das relativ gut rekonstruieren. Ich glaube, ich war in der 8. Klasse oder 9. Klasse. Ich kann das noch rekonstruieren, weil ich da einen Schwarm hatte. Was zu dieser Situation interessant ist. Bei uns, es war so ein Sommertag und ich bin so durchs Haus gelaufen und irgendwann hat es geklingelt. Es war irgendwie so ein Auto hat vor der Haustür gestanden. Und dann steigen da 2 Männer aus in normaler Kleidung Und dann hat's geklingelt und die Tür geht auf und ich glaube, mein Vater empfängt die Person und sagt, dann sagen die Kriminalpolizei XY, aber aus einer größeren Stadt, nicht aus dem Ort, sondern aus der nächstgrößeren Stadt. Dann weiß man schon so, okay, das ist irgendwie übergeordnet. Wir würden gerne mit Samira sprechen.
Und der Vater so, cool, ich bin stolz auf meine Tochter.
Und ich stand so oben im Wohnzimmer, ich habe alles gehört und ich dachte so, fuck, fuck, was habe ich gemacht? Und ich war damals unschuldig, ich habe nichts so gemacht, aber sofort in so einer Situation denkst du,
voll,
oh fuck.
Das ist so, wie wenn du Auto fährst, du siehst die Polizei und du denkst instant, irgendwas, was ich hier mache, ist illegal.
Ja, ist so. Und wenn die nur eine Ampel neben dir steht, so. Ja, warte, ich muss kurz einen Schluck trinken. Und dann haben die sich zu mir gesetzt und haben mich schon so abgecheckt und haben gesagt, Ihre Handynummer wird mit 3 Autodiebstählen in Verbindung gebracht. Ich so, hä? Wie jetzt? Ja, hier im Kreis ist gerade eine Bande von Autodiebstahlmenschen und ihre Handynummer ist gemeldet auf einer der Leute. Und ich so, hä? Wie? Und mein Papa war auch so daneben und wir waren uns so komplett uneinig. Es waren 2 krasse Zufälle. Mein Papa und ich waren damals schon krasse Flohmarktgänger. Und das Handy, was ich hatte, haben wir auf einem Flohmarkt gekauft.
Ach krass, erzähl mir keinen.
Ist so.
Heftig.
Und die SIM-Karte da drin, das war so ein Spontankauf, war halt leer, die konnten wir übernehmen und ich habe die gehabt, 15 Euro drauf gehabt und das war dann meine SIM-Karte, weil das war eine Prepaid-Karte. Keine Ahnung. Und dann habe ich halt immer viel SMS geschrieben, was man halt damals so gemacht hat. Und mein Handy war immer aktiv irgendwie, wenn diese Autos geknackt wurden, wenn die Leute miteinander kommuniziert haben. Also ich habe viel SMS geschrieben offensichtlich früher. Und einer dieser Männer hatte diese Karte irgendwie mal. Weiß ich nicht. Das ist so ein mega krasser Zufall, aber das war halt bei uns im Umkreis und die haben halt zu den urkomischsten Zeiten den und den Sendemast empfangen. Und dann hab ich gesagt, ich so, aber ich habe wirklich nichts mit denen zu tun und so weiter. Und dann meinten die so sofort, dann nachdem die irgendwie so 10 Minuten mich streng angeguckt haben, haben die dann so die Luft aus den Segeln genommen und meinte so, nee, wir können uns das jetzt hier an der Stelle auch nicht so richtig vorstellen. Und das war so, oh Gott, ja, aber es war so Kriminalpolizei, und wir würden gerne mit Samira
Also sprechen. Ist diese Prepaid-Karte mal von irgendwem gekauft worden, oder?
Von meinem Papa wurde die gekauft.
Von was?
Von meinem Papa. Mein Papa hat dieses Handy plus Prepaid-Karte auf dem Flohmarkt gekauft.
Ja.
Und ich habe das gekriegt. Also wir haben da selber 15 Euro draufgeladen und wir haben das gekriegt. Das war... Und ich habe das gekriegt.
Krass.
Und dann habe ich halt mit meinen Freunden über diese Karte geschrieben und diese Karte war aber ursprünglich wie auch immer mal auf jemanden gemeldet oder war vielleicht mal ein Vertragshandy und ist dann zum Prepaid umgelaufen. Wie auch immer, ich weiß es selber nicht ganz genau.
Ach stimmt, das ging damals, ne, dass du die SIM-Karte behältst und aber das dann zu Prepaid, oh Gott, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Das geht auch heute noch.
Echt?
Ich hatte das neulich, ja.
Ach krass, okay.
Naja, wie auch immer, das war auf jeden Fall eine krasse Situation. Also es war für mich so eine richtig krasse Polizeierfahrung, die voll einprägsam war, weil irgendwie war es so, ja, Autodiebstähle, diese Handynummer, und
aber auch aufregend.
War aufregend. Das war jetzt so
crazy.
Ich wurde danach, also ich habe danach keinen Ärger gekriegt, das war mir das Allerheiligste, weil ich habe ja nichts falsch gemacht.
Ja, ja.
Meine Eltern haben immer gesagt, eine Sache lass dir gesagt sein, wenn die Polizei dich in die Finger kriegt, hast du Glück. Hä? Weil haben gesagt,
weil die dich nicht umbringen.
Weil wir bringen dich dann so richtig um. Ja, es war nur metaphorisch, die hätten mich niemals in Wirklichkeit umgebracht, by the way. Die hätten
das haben jetzt alle gedacht, auf jeden Fall.
Okay.
Sag, wie alt warst du da?
8. Klasse, so war das. Weil ich habe da mit einem Jungen geschrieben.
Richtig stressig. Oh mein Gott, ey, 8. Klasse, danach hätte ich erstmal Durchfall gehabt.
Das war, ich weiß noch, wie ich da als Kind, also ist ja Kind mit 13, 14, wie du da sitzt irgendwie, so richtig der Puls durch den Körper gepeitscht ist. Und dann alles so Kriminalpolizei, meinetwegen.
Alter, krass, ey. Heftig.
Naja.
Ja,
und bei dir?
Ich habe überlegt und dachte so, als ob ich Polizeigeschichten habe. Und dann sind mir noch ein paar Sachen eingefallen. Und manche waren unspektakulär und manche haben andere Menschen vielleicht mit einbezogen, dass ich sie lieber nicht erzähle. Aber mir ist eine Geschichte eingefallen. Da muss ich jetzt ein Geständnis ablegen. Also ich weiß nicht, ob jetzt dann die Polizei eventuell nachträglich noch vorbeikommen kann und mich verhaften kann. Aber ich gehe das Risiko ein. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 7 Jahren oder so, bin ich mit meinem Freund aufs Splash-Hip-Hop-Festival gefahren. Ich glaube, die Karten habe ich irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen und dann haben wir unser DDR-Zelt eingepackt, wo es übrigens durchgeregnet hat, das war ganz toll, und haben das eingepackt, haben den Kofferraum vollgepackt und sind von Lübbecke aus, also da haben wir nicht in Berlin gewohnt zu dem Zeitpunkt, sind wir dann hier, das ist ja irgendwo in der Nähe von Berlin, dieses Festival gefahren. Ja, und es war ein Hip-Hop-Festival, also haben wir gedacht, gut, es ist ein Hip-Hop-Festival. Ich glaube, wir müssen Gras mit dahin nehmen. Und dann weiß ich noch, dass ich damals auch in Lübbecke war und gedacht habe, fuck, wo kriege ich jetzt Gras her? Weil ich niemanden kannte, wo ich Marihuana hätte kaufen können. Und ich habe dann aber jemanden gefunden, wo ich Marihuana hergekriegt habe. Ja. Und ich glaube, das ist sogar das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt Marihuana gekauft habe. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann da meine süßen 2 Gramm Marihuana und wir hatten unsere coolen Hip-Hop-Mützen auf und haben uns sehr cool gefühlt und sind mit Hip-Hop-Musik auf das Hip-Hop-Festival gefahren. Ja. Und auf einmal sagt Kevin, warte mal, hinter uns, was ist das? Und dann gucke ich halt in den Rückspiegel und dann sehe ich halt, hinter uns der Zoll ist mit dem Schild, bitte rechts ranfahren auf der Autobahn.
Oh Gott, ciao, ey, mein Herz wäre in die Hose gerutscht.
Und
aber
du musst es
von.
So sehen, heutzutage, wenn ich irgendwie 2-3 Gramm Gras dabei hätte und mich hält die Polizei an, dann hätte ich gedacht, ja, was soll denn schon passieren? Verstehst du, was ich meine? Das wäre so wie Eigenbedarf oder mein Gott, da bezahle ich eine Strafe. Aber ich habe vorher in meinem ganzen Leben noch nie selbst Gras gekauft. Ich war noch jung in meinem Herzen und ängstlich in meinem Herzen. Und ich habe halt instant gefühlt Durchfall gekriegt in diesem Moment, weil ich dachte, jetzt komme ich ins Gefängnis wegen Drogenhandel. Einfach so, habe ich das gedacht.
Auf jeden.
Und das war jetzt gerade, ich muss gerade irgendwie lachen, weil als ich das letzte Mal vor Jahren diese Story erzählt habe, war es richtig so, oh mein Gott, es ist sowas Schlimmes passiert und jetzt gerade denke ich so, süß. Naja, auf jeden Fall sind wir dann angehalten und dieser Zoll meinte wirklich uns. Und dieser Zoll wollte unser Auto kontrollieren.
Mhm.
Und das Ding ist, dass ich gesehen habe, wie mein Freund sich gebückt hat und das Gras unter die Fußmatte vom Beifahrersitz gepackt hat.
Okay,
so, und
gutes Versteck.
Genau, und wir steigen aus und dann sagen die halt so, ja, tut mir leid, wir müssen im Moment kontrollieren wegen dies, das, Adidas. Die waren auch ganz, ganz freundlich und haben dann quasi gesagt, dass sie unser Auto durchsuchen werden. Und dann haben sie angefangen, unser komplettes Auto auseinanderzunehmen. Und damit meine ich, die haben nicht mal gerade so reingeguckt. Die haben alle Sachen rausgeholt. Die haben alle Taschen aufgemacht. Wirklich jeden Kulturbeutel. Die haben alles auf links gedreht. Die haben versucht, hinter die Verkleidungen zu gucken, da wo es ging. Die haben in die Motorhaube geguckt. Die haben wirklich alles durchsucht. Und ich sitze da und mir läuft der Schweiß am ganzen Körper runter, weil ich ganz genau weiß, in diesem Auto stinkt es nach Marihuana. Weil na klar, habe ich nicht darauf geachtet, dass das nicht stinkt, weil ich sitze in einem kleinen Ford Fiesta und verstehst du, was ich meine? Fahr mit 10 Euro auf ein Festival. Und unter dieser Fußmatte liegen Drogen. Und ich habe mir so krass in die Hose geschissen. Und der eine Zollbeamte stand da noch mit uns, hat mit uns eine geraucht, war total freundlich. Und ich denke so, jetzt bist du noch freundlicher, aber gleich wirst du mich verabscheuen. Und dann auf einmal haben die halt gesagt so, ja, wir haben nichts gefunden, wir gehen jetzt wieder.
Krass!
Was ich ziemlich kacke fand, weil sie haben alles auseinandergeräumt, also wirklich alles. Und ich
Was für ein Scheißjob, in fremden Autos rumzuwühlen.
Ja, ich musste, das war alles ordentlich gepackt. Ich musste an dieser Stelle eine Dreiviertelstunde alles wieder packen, weil die nichts wieder eingeräumt haben.
Oh Mann, ey.
Und ich denke so, das kann nicht sein. Und dann sind die weg und ich frage Kevin, wie kann es sein, dass sie das nicht gefunden haben unter der Fußmatte? Und dann packt er in seine Socke und sagt, ich habe das nicht in die Fußmatte gemacht, ich habe das in meine Socke gesteckt. Ach was. Ich stand da 20 Minuten und ich schwöre bei Gott, ich hatte die Angst aus der Hölle. Also wirklich auf allen Ebenen. Ach so. Und sie Warte, war unbegründet.
Also durchsucht der Zoll nur das Auto, nicht die Körper?
Die haben nicht uns durchsucht, nö. Die haben nur das Auto durchsucht. Ja, weil es wahrscheinlich überhaupt nicht darum geht, 2 Gramm Gras zu finden, sondern zu gucken, ob Leute, die vielleicht an dem Tag ist ein Hip-Hop-Festival in Berlin-Brandenburg, ob die vielleicht die komplette Verkleidung voller Drogen haben oder so zum Verkauf. Verstehst du, was ich meine? Die suchen wahrscheinlich ja, keinen Eigenbedarf, die suchen große Mengen. Und dann sind wir glücklich weitergefahren.
Puh, okay, krasse Polizeierfahrung. Ey, ich hätte mich richtig hier eingemacht.
Ja, das war auch sehr, sehr anstrengend, das weiß ich noch. Da ist mir echt ein bisschen ein Stritz rausgerutscht.
Ja.
Ist
er?
Nein, ist er nicht. Aber ein metaphorischer Stritz.
Ja, das verstehe ich schon, Nee, mit solchen Situationen no.
Ja, und sonst, nö, bin ich clean. Ja. Ich habe mein Führungszeugnis, ist sober.
Meinst auch, da steht gar nichts drin. Aber ich finde, ey, ohne Scheiß, Polizei ist für mich so richtig krass autoritär. Autorität. Ich habe richtig so, wenn jetzt, warte mal, was ist jetzt heute für ein Tag? Heute ist Dienstag. Sonntag war ich im Park und habe mich da mit meinem Freund hingesetzt und wir haben so eine Runde Ball gespielt, wie auch immer. Und da kam die Polizei und sofort habe ich das Gefühl gehabt, oh Gott, wir haben was falsch gemacht. Die achten halt haargenau, also dass die Leute nicht zueinander sind. Es war super wenig los im Park. Aber dann hatte noch eine Nachbarin, hatte gesagt, ja, vergesst nicht, eure Personalausweise einzustecken, damit ihr euch ausweisen könnt, pipapo. Es war auf jeden Fall, wenn die so präsent am Park stehen, auf der einen Seite steht ein Wagen, auf der anderen Seite steht ein Wagen, diese ganze Atmosphäre ist anders, obwohl du halt weißt, es ist nichts Schlimmes, es passiert nichts Schlimmes, die passen auf, dass die Leute die Corona-Regelungen berücksichtigen und einhalten, die sind nett hingegangen, haben die Leute aufgefordert, bitte Abstand einhalten und so, aber es ist schon, ich habe mich nicht so richtig entspannt gefühlt.
Ja, das ist aber normal, weil es ist einfach ein Gefühl, als ob da eine Autoritätsperson anwesend ist, das ist genauso, wie man in der Abwesenheit von Eltern einfach immer mehr entspannen konnte als in der Anwesenheit. Das ist einfach so ein Grundgefühl, was da ist.
Ja. Wollen wir noch ein Zettel ziehen?
Ja, ich habe Bock auf noch einen Zettel.
Hast du noch was?
Ich habe nichts Gutes. Ich möchte eigentlich, dass du noch einen ziehst, weil deine Themen viel besser waren.
Das ist voll krass. Ich muss die ganze Zeit nach links gucken oder von dir aus gesehen nach rechts, glaube ich, weil ich sitze im Wohnzimmer und eben war es noch hell, als wir aufgenommen haben. Mhm. Und jetzt es ist dunkel draußen und der Mond scheint. Heute Nacht ist Supermond. Das ist,
What?
Ihr hört
das
es leider ein bisschen. Wir haben uns einen Wecker gestellt und es ist Vollmond und der ist so nah an der Erde dran, dass der riesig groß aussieht. Und ich sehe den die ganze Zeit und der ist so groß wie die Sonne. Der strahlt so hell wie die Sonne. Das ist richtig
krass. Was heißt, ihr habt euch einen Wecker gestellt? Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo es sich besonders lohnt, den anzugucken? Weil dann möchte ich auch rausgehen.
Ja, um 4.30 Uhr von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
Warte mal.
Moment
heute
mal.
Nacht. Das bedeutet, dass ihr heute Nacht um 4.30 Uhr aufsteht.
Also wir steigen um 3 Uhr auf und wollen dann gucken.
Aber was ist denn dann krasser um 4.30 Uhr als zum Beispiel um 12 oder 1 Uhr, wenn man normalerweise ins Bett geht?
Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach aufregend. Ich habe das heute so gelesen und dachte so, ich würde es voll schön finden, wenn wir heute Nacht mal aufstehen und uns einfach den Mond ansehen. Und dann hat mein Freund gesagt, das finde ich auch schön. Und dann machen wir das.
Das ist schön. Ich glaube, ich bin zu faul dazu, aber ich glaube, dass das.
Ich weiß cool es ist. Auch noch nicht, ob wir es durchziehen.
Doch, weil ich dass du das machst und mir berichtest.
Weil wir haben so krass gutes Wetter gerade, dass alles sternklar ist. Und ich finde, ich habe einen großen Wunsch auch in letzter Zeit. Ich versuche irgendwie Menschen zu animieren, die mit mir morgens rausgehen, weil ich möchte Morgennebel sehen. Ja. Weil ich finde, Morgennebel hat was so krass Mystisches, Beruhigendes. Ja. Und ich will das so gern sehen. Einfach dieses Gefühl spüren, wie. Ich habe das so selten und ich habe auch gestern eine Sache gesagt, die ich noch nie gesehen habe, noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie Nebel auf dem Meer gesehen. Das ist für mich wie in so einem Piratenfilm, so dass dann irgendwo. Ich habe noch nie dieses Wetterphänomen gesehen, Nebel auf dem Meer.
Ich glaube, das
ist ganz, ganz krass.
Ich bin mir nicht sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gute Frage. Ja, Nebel ist was Schönes, was Mystisches. Ich weiß, dass ich das früher schon immer mega aufregend fand, wenn bei uns in der Kleinstadt im Winter es nebelig war und man dann über diese Landstraßen gefahren ist. Das hatte mal so ein kleines Abenteuergefühl, finde ich.
Oder? Ja. Finde ich auch.
Ich erinnere mich auch, wir hatten mal irgendwie einen ganzen Tag Stromausfall oder so. An diesen Tag erinnere ich mich noch voll ganz kristallklar, weil das war, oh, man ist auf einmal so doll im Hier und Jetzt.
Also man nimmt alles so da, bewusst, hat es ganz doll geschneit?
Ja. Es war das komplett ich auch noch. Hochgeschneit und alle Lichter waren aus und es war so, du bist so viel bewusster da, weil etwas passiert und diese Tage bleiben dann so doll im Gedächtnis und an diese Tage erinnere ich mich immer, um mich immer wieder daran zu erinnern, auch Abstand von technischen Geräten zu nehmen, weil immer wenn ich 2-3 Tage nicht am Handy oder so bin, dann bin ich wieder so doll da. Weißt du, wie ich das meine? Weil die Tage immer, also die Zeit auch viel langsamer und aufregender läuft an Tagen, wo du nicht abgelenkt bist und so wirklich Dinge passieren. Und so, wenn dann aber mal was passiert, so, dann ist das immer so ein Abenteuertag. Und Wetter kann da halt richtig viel reinspielen.
Das hatte ich, also bei diesem Stromausfall-Ding hatte ich das auch richtig, richtig krass. Und auch wenn ganz doll Sturm ist und man sich so zurückziehen muss, also man muss zu Hause bleiben, um sich zu schützen, das finde ich auch richtig, richtig krass, weil man sich da so doll dran erinnert. Und dieses gleiche Gefühl habe ich halt auch immer, wenn ich an Morgennebel denke, irgendwie so auf eine Art, es ist halt nicht so katastrophenbehaftet oder so, aber es ist eine Besonderheit, das sieht man nicht so häufig. Und dann die Sonne aufbrechen, das ist für mich so richtig krass schön.
Ich finde auch morgens, also der Morgen-Vibe ist was ganz Besonderes, ich liebe das. Ich bin eher jemand so, das haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, ich neige eher dazu, später ins Bett zu gehen und später aufzustehen, aber dieser Vibe, der morgens ist, also immer auch in Zeiten, wo ich gezwungen bin, morgens aufzustehen, dann denke ich, oh, das ist so ein, ich will nicht mal sagen, das ist jetzt nicht mal so, oh, das macht mich so glücklich, sondern das ist so ein gutes Gefühl, so ein, weiß ich auch nicht, dieses Gefühl, als würde ich mit dem Tag aufwachen, der ist noch gar nicht richtig da.
Ja, finde ich auch.
Also eine besondere Energie herrscht da, so, genau. Ist jetzt nicht so, dass ich mich über spezielle Dinge freue, natürlich passieren da schöne Dinge, aber da ist so eine ganz spezielle Energie, die noch besonderer ist als zu anderen Zeiten des Tages. Vielleicht aber auch, weil sie mir ein bisschen fremder ist. So zum Beispiel die Zeit, wenn die Sonne untergeht, kriege ich ja immer mit. Aber so selten die Zeit, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn ich mal dabei bin, bin ich so, boah, ist das krass. Ich bin in einem Roman.
Das ist beim Morgennebel bei mir auch so richtig krass bei einem Roman. Aber ich bin sowieso, ich beobachte das Wetter so krass, weil mir das so viel gibt. Also ich will schon auch gern wissen, ob es nachmittags sonnig oder bedeckt ist, weil ich fühle das dann. Ja. Und ich fühle mich da, ich möchte das gerne wissen. Und zur Zeit, wenn es so goldig, die Sonne untergeht, boah. Jeden Tag bin ich glücklich, das zu sehen. Ich bin so froh, dass es nicht regnet.
Es ist so geil.
Ja, ich bin auch vorgestern?
Keine Ahnung, irgendwann den letzten Tag, ich habe kein Zeitgefühl, bin ich abends los und wollte ein bisschen raus und bin spazieren gegangen, da, ne, in Lübeck da unten. Und ich bin einfach gelaufen und gelaufen und ich hatte ein ewig langes Hörbuch, es war mega spannend, also keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde raus und war dann irgendwie 3 Stunden spazieren oder so, weil das Hörbuch so spannend war. Und ich bin irgendwann am Kanal gelandet, als gerade die Sonne unterging. Und das war, und da unten ist ja so, ich sag mal, wo ist das, Blasheim? Ich glaube, unten in Blasheim sind so ganz viele Felder und Wiesen, wo nur ein Haus oder so steht. Also du kommst quasi von diesen Feldern, wo du so voll weit gucken kannst, kommst du halt an diesen Kanal und dann ging die Sonne unter. Und es war so schön einfach, dass ich dachte, ey, egal wo ich in Urlaub hinfahren würde, das könnte kein Ort der Welt toppen. Nicht mal ein Sonnenuntergang am Strand, weil das so schön war einfach.
Ach,
und
was,
es ist
okay,
überall
krass.
Auf der Welt einfach schön, wenn die Sonne untergeht und keine Wolken da sind. Oder nur so ein paar Stritzelwolken, die halt so das Licht verteilen, dass das nochmal rosiger aussieht. Das ist auch schön.
Ja, das finde ich auch schön. Und jetzt ist es ja auch so krass, weil keine Flugzeuge fliegen. Dann sieht ja auch nochmal klarer aus irgendwie der Himmel.
Ja,
ich weiß auch nicht. Ich bin gerade so richtig himmelbezogen oder wetterbezogen. Ich finde das richtig geil.
Ja, ich möchte das auch ändern. Habe ich dir das erzählt? Ich war letztens bei meiner Tante zu Besuch. Eine von den Tanten, die ich eigentlich, also angeheiratete Tante, die ich eigentlich sehr selten besuche. Und ich liebe diesen Menschen einfach. Die ist einer mit der positivsten Menschen, die ich kenne. Also es ist ein ganz, ganz besonderer Charakter für mich. Da kann also ich weiß nicht, ich verbinde nichts Negatives mit dieser Person, nur ganz positive Dinge. Das ist eine mit der witzigsten Menschen, die ich kenne, der intelligentesten Menschen, die ich kenne, und die ist einfach so positiv und lebensfroh. Und die ist so viel draußen, also die nimmt die, also die ist ganz, im Gegensatz zu mir, kriegt die ganz, ganz viel mit im Außen, und die ist ganz auch konzentriert auf die Natur. Also sie hat zum Beispiel gesagt, sie ist in das Haus, wo sie wohnt, gezogen, einfach weil sie direkt bei der Besichtigung gehört hat, dass man den Baum in der Küche rascheln hört draußen. Oh, und mein Onkel auch, der ist immer am Wandern. Also der ist ganz, ganz viel in der Natur. Die sind ständig im Wiehengebirge unterwegs, kennen alle Wege auswendig, immer im Moor. Und sie hat mir einfach erzählt, dass sie, komme was wolle, bei Wind und Wetter jeden Tag mit dem Fahrrad nach Espelkamp fährt, zur Arbeit.
Voll cool, richtig, richtig schön.
Und da habe ich gedacht, es ist kein Wunder, dass du so ein positiver Mensch bist, weil du einfach ganz aktiv auch gewisse Dinge machst. Und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll, aber ich möchte auch ein Mensch sein. Also in der Theorie, ich müsste dann zwar irgendwelche anderen Dinge machen, aber jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und sind wir ehrlich, von Lübeck nach Espelkamp würde ich nehmen.
Ich auch nicht, früher nicht, aber heute, das sind 5 oder 6 Kilometer.
Ich weiß, du bist ja jetzt auch viel mehr im Fahrradgame drin durch Hildesheim, weißt du, aber mir ist das ja noch so ein bisschen ferner, sage ich jetzt mal. Und
ich finde, da geht nichts drüber.
Ja, Fahrradfahren ist einfach das Geilste, auch gerade so im Frühling oder im Sommer Fahrradfahren. Ja. Das ist einfach wie ohne Witz, wenn ich im Sommer auf dem Fahrrad sitze, dann fühle ich mich instant wieder wie 15 auf dem Weg zum Freibad. Das ist wie Cabrio fahren.
Und das Gefühl habe ich auch. Ich habe neulich mir ein paar Blümchen gekauft und habe die hinten, ich wollte den Balkon ein bisschen hübsch machen, habe die hinten in den Fahrradkorb gepackt. Die Sonne strahlte mir so ins Gesicht. Ich habe so erste Wärme gespürt. Ich habe das so gefühlt in meinem Herzen und es war so unfassbar schön. Das ist wie ins Freibad fahren, so eine richtige, das hat man auch nur mit sich alleine. Und man ist beim Fahrradfahren ja vollkommen bei sich. Du hast deine Hände nicht, du hast kein Handy in der Hand, du kannst was hören, wenn du willst, aber du bist eigentlich nur mit deiner Bewegung und mit dem Vorankommen. Das war's.
Ja.
Und das ist so, und es ist eine ganz einfache Bewegung. Es ist nicht so anstrengend.
Es fordert einen nicht und man kann sie halt auch anpassen, ne?
Jetzt kommen die Argumente.
Mountainbike,
no.
Man kann auch langsamer fahren und man kann den Gang ja auch ganz hoch schalten. Oder runter?
Hoch. Ich mag kein stressiges Fahrradfahren, das sage ich schon mal ganz ehrlich.
Ich auch nicht. Ich fahre nicht in Berlin Fahrrad. Ey, ich hab Verfolgungswahn. Also hier jetzt, wo ich wohne, geht's. Ich wohne in Spandau. Aber in der Innenstadt bin ich mal zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad vor ein paar Jahren. Ey, das fühlt sich so an. Als wenn du auf der Autobahn bist, ja? Dann gibt's ja diese Leute auf der ganz linken Spur. Du kriegst einfach nur mit so, die, vor denen du Angst hast. Weil ich fahre ja 90 und die fahren ja 290. Und so ist es in Berlin für mich mit Rennradfahrern, aber wir haben alle nur eine Spur, verstehst du? Wir haben keine drei Spuren, sondern ich fahre Fahrrad und ich habe Angst vor dem, was hinter mir ist, weil ich nicht weiß, ist da jemand? Was passiert? Wenn ich jetzt 1 Zentimeter nach links oder rechts fahre, ist es dann schon der Zentimeter, der meinen Tod bedeutet? So ein Gefühl hatte ich. Das ist wirklich nur gemacht. In meinen Augen ist Fahrradfahren in einer Großstadt, besonders in Berlin oder in so Städten, wo viel Fahrrad gefahren wird, ist was für Leute, die wirklich zu 100% im Hier und Jetzt sind. Und ich kann mein Fahrrad nehmen und kann in den Wald fahren oder durchs Feld.
Das finde ich auch schöner. Also in Großstädten will ich nicht. Ich habe super viel von Fahrradunfällen gehört in den letzten 1-2 Jahren, auch im Freundeskreis, wo ich dachte, boah, krass, das wusste ich nicht. Irgendwie, weil ich fahre immer nur so gemütlich.
Ja.
Aber in der Großstadt, A, würde ich auf jeden Fall einen Helm aufsetzen. Das mache ich gerade nämlich nicht.
Ja.
Und B, finde ich es auch stressig. Also, es soll ein Verkehrsmittel sein, was dich sicher von A nach B bringt und nicht, wo du Angst hast oder dich in Gefahren bringst. Deswegen würde ich das da auch, da würde ich ja mehrmals drüber nachdenken, ob ich es benutze oder nicht.
Ja. Aber ey, ne, also ich muss wieder sagen, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Fahrradfans. Ich möchte, dass ihr euch bitte, es ist keine Lästerei von mir, sondern hier spricht ein Mensch, der von seiner Außenwelt wirklich kaum was mitkriegt. Und ihr wärt nur sauer, wenn ich auf den Straßen Berlins wäre. Ihr wärt richtig sauer auf mich. So wie die Leute auf der Autobahn hinter mir hupen, so sauer wärt ihr auf mich. So, wollen wir noch einen Zettel ziehen, Sam? Wir haben uns mal verquatscht. Ich bin gespannt. Oh, ich bin so gespannt.
Beauty Hacks.
Ja, erzähl mal deine Beauty Hacks.
Wieso? Du sollst anfangen.
Ich soll anfangen. Okay. Beauty Hacks. Also ich habe ja seit einem halben Jahr seit einem Jahr einen Beauty Hack, den ich jedem empfehlen kann. Und das ist Leinsamengel in die Haare machen.
Auch für Schlauchhaare und Lauchhaare, ja, wie ich die habe.
Ja. Also ich habe das natürlich nur an meinen eigenen Haaren getestet und habe es ursprünglich von Joanna Essentials auf YouTube, die es vielleicht woanders her hat, ich weiß nicht, aber ich habe das Rezept auf jeden Fall von ihr, beziehungsweise ich mache das nicht so kompliziert wie sie, ich koche einfach Leinsamen auf und trenne das dann hinterher, den Schmalz von diesen Leinsamenkörnern. Und das ist super gut. Und eine Freundin von mir, die ganz glatte, feine Haare hat, hat gesagt, dass sie das auch eine Zeit lang benutzt hat. Und dann war ich verwundert, weil ich dachte, das wäre so ein Locken, krass Lockending, irgendwie die geregelt zu kriegen. Und dann hat sie gesagt, nee, aber die Haare glänzen dann mehr. Und das ist auch etwas, das ist auch das Krasseste, was mir auffällt, neben, dass es für Locken so gut ist. Die Haare werden unfassbar glänzend.
Oh, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, also.
Aber mir ist schon auch aufgefallen, wie deine Haare aussehen. Also gestern zum Beispiel im Live-Video.
Genau.
Da ist mir aufgefallen, wie krass deine Haare aussehen. Also da war das frisch gemacht.
Also
ne?
Ich mache das, was ich halt geil finde, ist, warte mal. Meine Haare
sind erstmal 7 Meter lang.
Rapunzel. Ja, die sind wirklich sehr lang geworden. Aber meine Haare, ich müsste da eigentlich immer Öl reinmachen. Ich weiß nicht, ob man das sehen, damit die glänzen. Aber die sind richtig, richtig doll glänzend, wirklich. Also das ist super krass und das ist auch richtig gut. Ich glaube, das ist auch in Leinsamen sind auch Proteine drin fürs Haar oder so. Keine Ahnung, auf welcher Ebene das gut ist. Aber
werden die Haare davon weich?
Ich kann nur von meinen reden, aber ja. Also du machst das Zeug erstmal in die Haare und dann trocknet das und dann ist das ganz hart. Also es ist so, als hätte jemand die kompletten Haare voll gewichst und das wäre angetrocknet. So fühlt sich das an, als wäre Kleber eingetrocknet in den Haaren. Und dann musst du das rauskneten, dann kommen ganz viele Schuppen aus deinen Haaren raus, wirklich. Das ist so weißes, wie als würdest du Kleber wirklich reiben. Und wenn das runter ist, dann sind die Haare da drunter glänzender. Also jeder Mensch, ich weiß nicht, ihr könnt es mal ausprobieren. Es ist auch in meiner Instagram-Story, in den Highlights. Ihr könnt es mal ausprobieren, auch Leute mit glatten Haaren und sagen, ob das bei euch auch funktioniert. Für alle mit Locken kann ich es auf jeden Fall ganz, ganz doll empfehlen, besonders für Leute, die so Definitionsprobleme haben. Also die gerne, also das eine, die Locken haben, aber sagen, ich habe aber keine einzelnen Locken. Ich habe nur einzelne Haare, die gelockt sind, aber keine Strähnen. Weil das ist ja das, was man mit Locken eigentlich immer haben will. Man will ja Strähnen haben, die in sich gedreht sind.
Mhm.
Und ganz viele Leute kriegen das nicht hin, weil das so kraus ist. Und das kann man mit dem Zeug erst echt richtig gut, diese Strähnen zu definieren. Das ist mein Beauty-Hack.
Okay.
Was ist dein Beauty-Hack?
Ich habe 2. Die habe ich schon ganz lange, aber bei denen weiß ich, boah, ich bin so glücklich, dass ich euch habe. Ich finde euch richtig, richtig geil. Und zwar ist es beim Augenbrauenzupfen vorher in Puder gehen und geh über die Stelle drüber, dann ist das so ein bisschen trockener, also ich habe mehr Grip, weißt du, und dann kann ich jedes einzelne Haar viel einfacher rausziehen, also ich muss da nicht irgendwie rumsuchen oder so, sondern es geht super easy.
Das habe ich noch nie gehört, das ist richtig gut. Ich habe leider keine Augenbrauen, die ich zupfen kann, aber ich weiß noch, was es für eine Qual war, die zu zupfen, als ich welche hatte.
Also ich sag dir, Augenbrauen zu... Ich habe ja auch keine dicken Augenbrauen oder so, weil die wachsen manchmal an Stellen, wo ich mir denke, du bist auf der Stirn, was soll das?
Das kenne ich auch, wenn sich das verläuft.
Ja, weißt du, was ich jetzt neulich bei mir entdeckt habe, das muss ich kurz erzählen. Meine Wimpern, da sind manche so also halb auf dem Lid drauf, so in der zweiten Reihe. Ich rufe die Sonderfälle. Naja, wie auch immer, alles, was mich irgendwie halbwegs stört, da gehe ich erstmal kurz mit Puder drüber, bevor ich das dann wegzupfe. Und das Zweite ist, ich liebe diese großen Wimpern. Ich finde das richtig schön und mit künstlichen Wimpern und mit Wimpern hier Extensions und so. Aber ich glaube, ich bin nicht der Typ dafür, weil ich bin voll der Schrubbeltyp und ich bin auch gerade nicht reich genug, um dass ich mir das irgendwie
alle auch mega teuer.
Genau. Und mein Trick ist, der wirklich super krass gut funktioniert, ist, die Wimpernzange, die föhne ich für etwa 5 bis 10 Sekunden an, dass sie ganz leicht warm ist. super leicht warm, weil ihr verbrennt euch das Lied. Das Lied ist so krass wärmeempfindlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn die dann so ein ganz bisschen warm ist, dass ihr die so quasi da an, wie heißt diese Stelle?
Handgelenk.
Ja, ans Handgelenk, wenn es da so angenehm temperiert ist, dann könnt ihr damit ans Auge gehen, dann eure Wimpern einfach aufschwingen und das ist der krasseste Aufschwung ever, weil das so ein bisschen warm ist, diese Wimpernzange und das sieht übertrieben krass aus.
Ich benutze nie Wimpernzangen, weil ich das Gefühl habe, ich benutze die und dann habe ich einen Schwung drin und dann tusche ich und eine halbe Stunde später sind die wieder stockgerade.
Benutzt du mit oder ohne Waterproof?
Ohne, weil ich das sonst nicht runterkriege von meinem Gesicht.
Ja, ich hasse das auch. Das ist so ein ewiger Struggle in meinem Leben.
Ja, stimmt.
Mit Waterproof ist, ne? Ist übel gut, aber das Abschrubbeln ist die Hölle. Und ja, andersrum hält es nicht so gut, aber es ist halt einfacher zu entfernen.
Vielleicht sollte man immer beides da haben. Für heute ist ein anspruchsvoller Tag und heute ist ein anspruchsloser Tag.
Genau. Aber manchmal, ich weiß nicht, manchmal hat man so sein Natural Day. Also klar, natürlich hat man seine Natural Days.
Ich und nicht.
Wenn du einfach nur, das mache ich auch für mich, fürs Gefühl, selbst wenn das nicht 10 Stunden hält, meine Wimpern dann einmal nur warm, also die Wimpernzange mal kurz leicht anföhnen, dann dingsern und dann reicht mir das, dann will ich keine Wimperntusche, weil ich diesen Natural Look einfach schön finde, dass es einfach nur so ein bisschen aufgeschwungen ist und es so krass aussieht in den ersten 10 Minuten. So lange, wie ich in den Spiegel gucke, was danach kommt.
Ist ja die Sinnflut. Ja, ist wirklich so, ne? Solange man selbst denkt und nicht irgendwo in der Drogerie auf einmal in den Spiegel hängt und man sich denkt, who's that? Mit der bin ich nicht losgegangen.
Immer, wenn man durch die Stadt geht oder wenn man bummeln geht oder so und dann irgendwo rein in den Spiegel reinguckt, dann denke ich mir mal so, das ist.
Weißt du was, dann verachte ich mich wirklich auf allen Ebenen, aber dann geht's mir wieder besser, weil ich mich zurückerinnere an mein 13-jähriges Ich, weil ich nämlich schon genau weiß, wie ich mit fucking 13 Jahren dann da in den Spiegel geguckt habe und mich hässlich fand. Und ich weiß, wie ich
jeder ist da hässlich.
Ja, aber mit 13 Jahren hatte ich wirklich gar keine Probleme. Da hatte ich keine Falten, da hatte ich keine Pickel, da hatte ich gar nichts. Mm. Da war ich ein Babypupu in meinem Gesicht. Das bedeutet, das ist einfach nur diesen Kontrast, den man hat, wenn man zu Hause gut ausgeleuchtet losläuft und dann kommt man in eine Drogerie, wo irgend so ein kaltes Neonlicht von oben kommt und dann guckt man in den Spiegel und denkt, warum?
Am besten noch im Winter, deine Haut ist so richtig trocken vom Rein- und Rausgehen aus irgendwelchen Geschäften und es ist einfach nur fürchterlich. Boah.
Ja.
Ich fühle mich nie pekiger, als wenn ich mindestens 2 Stunden durch die Stadt gelaufen bin, weil ich irgendwas besorgen musste oder so.
Ja.
Boah. Naja. Das waren auf jeden Fall meine super coolen Beauty-Hacks und ich hoffe, die funktionieren. Und das mit dem leinsamen Dingsbums-Gel, das probiere ich auf jeden Fall, weil wenn du sagst, das geht auch für dünne Haare und dann möchte ich das gerne auch mal ausprobieren.
Probier es einfach mal aus, du musst es mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das mit dem Kontrast ist, weil du ja auch nochmal einen Tucken dunklere Haare hast als ich, ob man dann das zu viel sieht oder so, diese oder ob du die Überreste richtig gut ausgekämmt kriegst und so. Mach es am besten jetzt nicht einen Tag vor einem Date mit deiner Affäre oder so. Sondern danke. So am Sonntag. Also, wie jeder Tag jetzt ist.
Okay, alles klar. Gut. Jaco, war's das für heute?
Ich könnte ewig weitermachen, aber ich glaube, ab jetzt kann es nur noch schlechter werden.
Ja, nee. Es ist jetzt auch schon, wir haben jetzt schon lange wieder aufgenommen. Der Mond scheint ganz doll und ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal kurz eine frische Runde an die Luft.
Ja, ich auch, um mir was zu essen zu holen.
Ich muss mir auch was zu essen besorgen. Aber ja. Gut, ihr Lieben, wenn was ist, schreibt uns bei Instagram, bei Jaco Wusch oder Sammy K, keine Ahnung, wie ich mich selber ausspreche.
Genau.
Oh, wenn was ist, ihr Themenvorschläge habt, meldet euch jederzeit. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.
Yes.
Tschüssi. Tschüss.